Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 270. Ich bin der Lukas und bei mir ist der Jan.
Ja, hi.
Und außerdem der Olli.
Hallo.
Ja, hi. Ja, wir haben heute wichtige Themen. Wir sprechen über den Deutschen Computerspielpreis.
Ja,
nein, machen wir nicht. Nein, wir sprechen über GTA 6. Da wurde der Trailer ja gezeigt. Das war ja heiß erwartet. Und außerdem sprechen wir über die Game Awards, die stattgefunden haben, wo auch viele Neuvorstellungen dabei waren und was ja auch mal ganz interessant und spaßig ist. Oder? Ist es das? Ja, werden wir auch drüber sprechen. Aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Ich hatte nichts, aber Olli, was hast du so die Woche gemacht?
Ich habe mir BattleBit Remastered geholt. Kennt das noch jemand? BattleBit Remastered? Das ist dieses Battlefield mit Figuren, die aussehen, als ob sie aus Roblox kommen würden. Ja. War mal eine Zeit lang sehr angesagt im Übrigen. Gilt das als bessere Battlefield und viele gesagt, hallo. Der eine der Entwickler war auch mal im PC Games Podcast, nicht verwandt und verschwägert mit unserem Podcast, höhö. Und ist ja wirklich so ein sehr optisch sehr, sehr, sehr einfach gehaltenes Battlefield. Also die Mechaniken sind wirklich aus diversen Battlefield-Teilen einfach 1:1 geklaut. Bis zu 128 Spieler auf dem Server, verschiedene Maps, wie man sich das vorstellt, aber alles in so ultra primitiver Grafik, ja. Selbst irgendwelche Pixel interpolieren auf Textur gilt ja schon als Sünde. Und das haben die mal extra auch gemacht, damit es auf möglichst schwacher Hardware läuft, denn die, ich glaube, der überwiegende Anteil der Entwickler kommen aus der Türkei und die haben wirklich gesagt gehabt, für unsere Region halt und Umfeld, das sollte wirklich auf jedem Ding laufen, jeden PC, der irgendwo rumsteht. Und das war auch das Entwicklungsziel mit. Und der eine Entwickler ist ein Deutscher mit, Minimum einer, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zusammensetzung jetzt da war bei denen, war auch mal im PC Games Podcast, hat ein bisschen über die Entwicklung berichtet und den Verkaufserfolg, hat sich ja sehr gut verkauft. Jetzt ist so ein bisschen, glaube ich, runtergegangen, der Hype ist langsam wieder durch und dann haben sie so ein Angebot gemacht, 11 € und das habe ich mir geholt und habe ein paar Runden gespielt und war tatsächlich sehr gut unterhalten. Wenn man irgendwann dann vorbeischaut an dieser ganzen Klötzchen-Grafik, die in sich ja schon wieder witzig ist, wenn die Rauchwolken da in Quadern aufsteigen und so, filtert man das irgendwann raus und dann ging es echt ganz flockig von der Hand und ja, ich werde immer noch laufend totgeschossen, weil irgendwelche übergeilen Leute mit Megaskills natürlich wieder rumrocksorn da, ist klar, aber auch unterhaltsam, würde ich ein bisschen weitermachen. Immer so nebenbei eine Runde BattleBit Remastered. Geht schon.
Mhm. Ja, ich habe schon oft gehört, dass das sehr gut sein soll. Weil wenn man denn eben sich traut, die Grafik zu ignorieren oder erstmal anzufangen, weil man, wenn man einmal drin ist, dann ignoriert man es sehr schnell. Aber sorry, ich bin einfach nicht gewillt, dieses Spiel zu spielen. Nein.
Muss man ja auch nicht. Ich habe es mir einfach mal getraut und irgendwann, wie gesagt, habe ich dann vorbeigesehen. Ganz sympathisch. Ich finde das vor allem auch ein schönes Projekt von einer kleinen Truppe, die einen großen Erfolg mit hatte. Finde ich auch mal gut. Mhm. Ja, ansonsten habe ich Avatar gespielt, das neue hier. Follies of Pandora war es doch, ne? In dem Titel habe ich schon ganz verdrängt schon wieder, wie das scheiß Ding heißt. Der Jan ja auch.
Und ich kann ja auch nicht helfen. Frontiers of Pandora vielleicht?
Ich gucke gerade nach. Frontiers of Pandora. Wie schön, dass man schon mit dem Titel jetzt schon nicht mehr weiß. Avatar Frontiers of Pandora heißt es. Und ja, aus Gründen, die wir mal vielleicht in einem anderen Cast vielleicht mal erwähnen werden, weil Jan und ich gucken ja, ich will ja nichts vorwegnehmen, so ein bisschen tiefer rein gerade. Vielleicht ein bisschen unterschätzt bei den ganzen News, die gerade so laufen.
Ja, stellt sich ja auch raus, am gleichen Tag kam The Days Before raus und Avatar ist das bessere Spiel.
Aber The Days Before hat die größeren Klicks auf Twitch und Co. gehabt. Und zwar um den Faktor 3-4, glaube ich.
Ja, das mag sein.
Es war das wirklich nicht. So.
Ja, das ist wirklich das, so. Also, ja, Avatar ist ein klassisches Longtail-Spiel.
Ja, natürlich ist das ein Longtail. Naja, wahrscheinlich nicht, aber The Day Before, ich glaube, die machen ihren Schnitt allein deswegen schon, weil jeder will einmal sehen, wie furchtbar es ist. Und es wird zu großen Stückzahlen deswegen verkauft und gestreamt. Deswegen ist wahrscheinlich das Konzept geht schon so auf bei den Days Before-Leuten. Und Avatar stinkt dagegen so ein bisschen ab, weil eher Durchschnittsware, obwohl in bestimmten Sachen nicht ganz so Durchschnitt. Aber da kommen wir später mal zu. Das habe ich dann gemacht gehabt die Woche. Das war's.
Ich habe nichts zu berichten. Jan, was hast du?
Ich muss mal gucken in mein Archiv. Ich habe God of Weapons gespielt. Das ist auf Steam. Das ist ein Vampire Survivors-like. Ist so ein bisschen isometrische Ansicht. Läuft gut von der Engine her. Die Runs sind mir ein bisschen zu lange. Die dauern immer, weiß ich. Also es ist ein Vampire Survivors-like. Gepaart mit ein bisschen Battlepack Rucksack-Battler oder so. Das heißt, du hast halt Items und die musst du irgendwie so Tetris-mäßig in deinem Rucksack irgendwie verstauen. Und wenn man das ein bisschen ungeübt ist und erstmal nicht weiß, was man eigentlich ist, dann dauern die Runs irgendwie teilweise 50 Minuten. Das ist mir ein bisschen arg lang dafür, dass einen der Boss dann irgendwie two-hittet. Wenn man das weiß, dann geht es einigermaßen und es gibt so 5 Schwierigkeitsgrade und aktuell habe ich den 4. geschafft und wenn ich so ein Vampire Survivors like und ich habe dann quasi 5. geschafft, ist das quasi, gilt das für mich als durchgespielt und da muss ich mal sehr viel Motivation haben, dann noch die anderen Charaktere von den 20 da auch noch irgendwie übers Level 5 zu machen. Ansonsten ist es quasi für das, was es macht, ganz solide, außer dass es gerne mal die doppelte Geschwindigkeit und die Hälfte der Zeit an Runs irgendwie, also es braucht auf jeden Fall so einen Speed-Modus, weil ja, ansonsten ist es halt grundsätzlich 5 und 7. Ist halt ein Vampire Survivors-like zusammen mit Battlepack-Kram. Ja.
Mhm. Okay, ich glaube, dann war es das auch schon, ne? Was wir hatten.
Ja, ja, ansonsten, ich habe halt nur in Cyberpunk geschaut und bin Metro gefahren, aus dem Fenster geguckt. War sehr schön. Habe ich, glaube ich, gefühlt, wie es, wenn ich, weiß ich, zur Kölner Fachhochschule mit der 18 fahre. Nächster Halter, Barbarossa-Platz, da muss ich aussteigen. Das habe ich einmal gemacht, dann habe ich es wieder deinstalliert.
Wow, okay. Ja, gut. Aber eben
hat ich noch mein, ich hatte noch mein Date, das haben sie ja reingepatcht, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Also man, wenn man eine Romanze hat, dann kriegt man quasi, also original 2 Sekunden, nachdem man den Spielstand geladen hat, einen Anruf, hey, wollen wir uns mal in der Bude von dir treffen? Und ich habe eine aktive Romanze mit Panam. Und dann ist so eine Auswahl. Mm. Und ich wusste nicht mehr, wo meine geile Bude, wo meine Scheißbude ist. Und ich habe ihr natürlich von den 5 Häusern oder Apartments, die ich habe, habe ich sie natürlich in die letzte Meth-Bude eingeladen. Und dann lag sie da so auf dem Bett oder so auf meinen 2 Quadratmeter. Und ich dachte, Panam, gefällt dir das hier in dem Hinterhof? Da bist du an den Spritzen vorbeigekommen? Ja, schön. Danke.
Ja, aber Frau, ey. Also ja. Muss man jetzt Panam nicht mehr im Panzer vernaschen. Das ist doch angenehm. Muss ich auch nochmal durchspielen.
Ja, aber es blieb, also man hat sich nett unterhalten und ist dann aufgewacht, als andere ist der Fantasie überlassen.
Ja. Aber ich finde Panam, die ist doch eigentlich auch eher so down to earth da mit ihren. Die lebt ja quasi im Dreck da im Outback. Ich denke mal, die hat sich einfach gefreut, dass sie mal richtig ein festes Dach hatte.
Ja, genau. Panam ist eher Bordstein als Skyline, ja.
Sehr gut. Guck mal, Lukas, kannst du gleich dein Repertoire aufnehmen an schönen Sprüchen für die Zukunft. Das ist gut. Ja. Du bist auch mehr so Bordstein als Skyline.
Ja. Also sag's mal so, ich muss fairerweise gestehen, ich fand das jetzt nett. Das war ein bisschen arg kurz und irgendwie ein bisschen arg spät. Aber dass man quasi, wenn man irgendwie so seine abschließende Cutscene mal hatte, dass man dann, wenn man hinfährt oder anruft oder so, dann auch nicht mehr sich weiter unterhalten kann, das finde ich schon ein bisschen arg oll bei diesen ganzen Romanzen-Gedöns. Ich hätte da gerne noch mal ein bisschen drüber diskutiert oder weiß ich, vielleicht mal Eis essen gegangen oder was oder irgendwie spazieren oder irgendwas. Das passiert ja alles nicht mehr. Das ist dann einfach Schluss. Und dann steht man da so da mit neben seinem traurigen NPC. Finde ich immer ein bisschen schade, aber gut. Von daher fand ich das jetzt nicht schlecht, dass das zumindest mal so ein kleines Anerkennen ist von Kram. Ja, dass man auch in die Bude zeigen kann. In meinem Fall halt eine fiese Meth-Höhle, aber ansonsten.
Sehr gut. Dann machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Wir haben einmal noch die Verlosung aktuell am Laufen und zwar zweimal Dear Esther, die Landmark Edition. Da könnt ihr einen Key gewinnen. Die Verlosung läuft noch bis zum 16. Dezember auf dem Discord. discord.gg/pcgc. Gut, dann machen wir weiter mit dem Hörerfeedback. Da haben wir einmal was von Guldukat und er schreibt: Guten Morgen. Dann will ich als sonst stummer Zuhörer auch mal meinen Senf dazu abgeben. Wie im vorigen Podcast von irgendwem von euch schon mal angesprochen, hört man den Cast oft, es gehen einem 100 Kommentare durch den Kopf, aber bis man daheim ist, ist alles wieder gelöscht. Ja, so ist es. Ich habe heute für den PC Games Podcast einen Kommentar geschrieben. Ich habe quasi einfach das genommen, was wir letzte Woche besprochen haben, habe geschrieben, ja, wie sieht's aus, was sind eure High- und Lowlights Gaming 2023 und worauf freut ihr 2024? Einfach, damit sie auch was haben, wo sie drüber sprechen können und ein bisschen Interaktion. Gut. Ja, auf jeden Fall danke, Guldukat. Dann haben wir noch was von Martin. Und wer soll das vorlesen, wenn nicht Olli?
Ah, natürlich, wer sonst, ne? So, Martin schreibt, Jan und Olli kann ich nur zustimmen. Die Zeithorizonte für Spiele sind einfach zu lang geworden. Die früher üblichen 1 bis 2 Jahre für ein AAA-Spiel fand ich noch akzeptabel. Da muss ich mal einhaken. Ich weiß nicht, wann für AAA-Spiele 1 bis 2 Jahre waren. Also, das war immer schon ein bisschen mehr. Aber gut. Aber jahrelange Entwicklungshöllen, gefolgt von verbuggten Releases und weiteren Jahren des Bugfixings, sind einfach Spaßbremsen. Ich habe mich schon öfters gefragt, wie viele der Bäcker von Star Citizen wohl bereits verstorben sind. Und falls die GTA 6 PC-Version wirklich erst 2027 kommt, dann werde ich dieses Spiel vielleicht 2030 im Weihnachts-Sale kaufen. Verrückt. Jo. Wollt ihr schon mal was kommentieren, irgendwas dazu? Die Hörerfragen
ja.
Kommen noch, die üblichen.
Nee, ich stimme dir auf jeden Fall zu, wie du gesagt hast. Also 1 bis 2 Jahre Entwicklungszeit für AAA, kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Der 90er halt, da war das schon, aber.
Ja, aber
ist ja auch schon eine Weile her.
Ja. Also ansonsten, ja, kommt es ja immer darauf an, wann es angekündigt wird, ne? Wenn man natürlich jetzt schon gerade bei so einem Star Citizen das von Anfang bis Ende mehr oder weniger verfolgt, ja, dann dauert es halt lange, ne? Wenn sie es nie so angekündigt hätten. Dann wäre halt irgendwie der Release-Trailer 2 Jahre vorher gekommen und dann geht's halt. Oder eher der Ankündigungstrailer. Na, davon hängt's ja immer ab, wie früh wird sowas kommuniziert.
Jo. Wenn sonst nichts mehr ist, machen wir weiter mit den Hörerfragen an das Panel und die Community. Wieder mit freundlicher Unterstützung von Marcel. Erstens, auf welche Spiele freut ihr euch 2024 am meisten? Go.
Ja, ich habe ja einfach mal ein paar rausgesucht. Wir haben gerade schnell mal Listen gewälzt. Ich freue mich da nicht unbedingt super krass drauf, aber ich bin halt gespannt auf die Spiele. Und zwar Homeworld 3. Ich weiß nicht, ob ich das spielen werde, aber ich finde, es sieht ganz cool aus und ich habe noch nie in Homeworld gespielt. Dann Outcast A New Beginning, bin ich zumindest neugierig. Black Myth Wukong. Das finde ich einfach interessant, wie gut das dann funktioniert und was das so wird. Aber ich glaube nicht, dass ich spielen werde, weil Souls-like ist mir zu hart. Aber das macht der Jan dann für uns. Dann Warhammer 40k, Space Marine 2. Ich denke, das werde ich spielen, weil das ist simple Action, das sollte ich hinkriegen. Stalker 2, mal gucken, wie gut das so wird. Wenn es gut wird, spiele ich's. Ark Raiders, falls sich noch jemand erinnert, das ist irgendwie so ein Battle Royale von den The Finals-Machern. Irgendwie sollte das schon lange kommen, aber wird dann wahrscheinlich für The Finals nach hinten geschoben. Mal gucken, was das so wird. Und natürlich Off the Grid, das Neil Blomkamp-Game. Das irgendwo im Nimbus gerade ist. Mal gucken, was da noch draus wird, ob da was draus wird, wie sehr die NFTs da den Einfluss haben. Keine Ahnung. Ja. Und vielleicht gleich noch 1, 2 andere Games bei den Game Awards, aber da kommen wir noch zu.
Da tanzt man mit Peter Mulli Hand in Hand in Sonnenuntergang auf Sonnennoten.
Ja. Was hast du denn, Jan?
Ich muss dich leider enttäuschen. Ich finde alles aus dem asiatischen Raum langweilig. Ich finde das alles irgendwie bäh. Also dieses alles, was so ein bisschen altertümlich folkloremäßig ist. Weiß ich, bei Japan ist es immer so, dass ich bei den Namen durcheinander komme. Das ist immer, ja, hier, ich bin der Nobunura, ich bin der Herrscher, ich bin der Schlachtenführer des Naganaka-Clans, des Duchi-Duchis-Imperiums. Und dann habe ich immer schon die Orientierung verloren. Und in der chinesischen Folklore-Welt will immer irgendein Affenkönig nach Westen. Und das weiß ich auch nicht. Also wenn es tatsächlich mal sehr, sehr gelobt wird, dann gucke ich es mir vielleicht an, aber dann muss ich schon über eine hohe Interessenhürde springen, weil mich das alles so ein bisschen macht, ja.
Also ist das gar kein Spiel?
Doch, ich wollte jetzt erstmal nur dagegen, weil du hier anfängst, mir irgendwie Wukong auf die Liste zu schreiben. Okay. Also wenn ich die Liste so durchgehe, dann ist es bei mir wahrscheinlich Hades 2, Stalker 2, Hellblade 2 und Dragon's Dogma 2. Also ist das Jahr der 2.
Ah ja, okay. Ja, Hades 2 finde ich auch noch interessant. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, ja. Und es gab doch letztens irgend so einen Teaser von Valve zu irgendwas, ne? Kann das sein? Ich habe das nur so halb mitgekriegt.
Ich kann dir jetzt nicht helfen, weil ich nicht weiß, was du meinst. Was haben sie denn geteased? Vielleicht fällt es mir noch ein.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe es nur so am Rande mitgekriegt. Aber gut, dann war es wohl nichts. Sonst hätte ich wahrscheinlich mehr davon gelesen. Dann du, Olli. Was hast du?
Auch viel mit 2 hinten dran. Das Stalker 2 tatsächlich auch. Wo ich beim alten Stalker habe ich, glaube ich, das erste nur länger gespielt. Ich glaube, da liegt was wirklich durch. Aber ich fand die Atmosphäre da mal ganz geil. Obwohl, na, mal gucken, was das wird, weil der zweite Teil hat mir ja berichtet, von, ich glaube, der Gamescom wurde was davon gesehen und das war noch arg entwicklungsbedürftig, ne? Star Wars Outlaws soll ja auch noch kommen, 2024. Da bin ich mal gespannt, was das wird.
Das habe ich vergessen, das finde ich auch sehr gut. Ich möchte technisch drin baden. Ich möchte mich in die Engine legen und kleine Blätter über mich werfen, etwas Sand und dann einfach so sein.
Ja, das ist meine große Hoffnungspunkt für 24 ist wirklich Star Wars Outlaws. Ein schönes Star Wars Spiel, richtig geil mit Action und sowas, ein bisschen drumherum, mit vielleicht einer sympathischen Heldin, wie es vielleicht aussieht, so, oh, mal gucken, und so ein paar Droiden, die Blödsinn erzählen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht ganz gut abgeht. Das ist so mein großer Fixstern für 24, den ich wahrscheinlich wirklich dann auch mehr holen werde. Der Rest ist alles so optional, ne? Also Stalker 2 habe ich schon gesagt gehabt. Hellblade, das neue, ja, da habe ich damals den ersten Teil auch gespielt. Atmosphärisch Bombe, könnte ich mir den zweiten auch gut vorstellen. Ich glaube, der rutscht in den Game Pass rein? Ich hoffe mal. Könnte ja sein,
oder? So, nicht? Ja, klar. Ja, ja,
ist doch, ne? Ja, ja, der ist Game Pass. Ja, das ist dann aber schon mal gesichert.
Der letzte große Titel, den alle lieben, war doch Starfield.
Ja, natürlich, den alle lieben. Das war es fast schon. Ich habe für 24 nicht so viel auf dem Zettel so gesehen. Mhm. Ja. Homeworld erzähle ich das 3. Witzigerweise muss das erwähnt werden, weil ich mir deswegen die Homeworld Collection geholt habe und das erste Mal angefangen hatte zumindest. Ich finde diese Atmosphäre so ganz geil. Die haben so eine gewisse Art und Weise, wie sie es dann präsentieren. Die war damals schon ziemlich cool. Und der dritte sah so ähnlich aus, wie er so abläuft. So, das ist, mal gucken. Aber ich bin nie so groß. Ich kann mich dann nicht lange festbeißen, leider, in so Strategie-Dingern. Oma, wir weiterkommen, irgendwann mal abwarten. Naja, gut, aber das waren so meine großen Dinger, jo.
Ja, geht mir auch so mit Strategiespielen. Ich bin da leider auch nicht so gut und dann auch nicht so begeistert auf Dauer. Ich nenne hier nochmal als Honorable Mention The Last Knight. Ich schaue gerade auf meine Steam-Wishlist. Also das Spiel, auf das alle seit 1000 Jahren warten. Ansonsten, ich scroll hier nochmal schnell drüber. Ja, egal. Das war's. Replaced. Genau, Replaced. Das kommt ja auch noch. Das ist ja quasi das Starlight, was genauso aussieht.
Das ist echt ja. Cool. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, Lukas. Du hast einfach irgend so, so ein Wort gesagt und das war's dann. Ja, es gibt bestimmt nicht was Replaced.
Hab ich lange nichts davon gehört übrigens, Replaced. Das andere, das Last Night, glaube ich erst wieder, wenn er irgendwas wieder mal postet. Das ist ja auch so halbtot, so gefühlt unterfinanziert oder was. Aber Replaced habe ich auch lange nichts davon gehört.
Ja, so viel haben die ja noch nicht gezeigt, ne? Ja. Ja. Hat denn jemand von euch The Finals gespielt? Fällt mir gerade noch so ein. Das kam ja jetzt gerade raus. Ach, das ist ja ein Teaser. Oh, scheiße. Das ist ein Spoiler für die Game Awards. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Wir machen weiter.
Ja, die haben es ja selber schon verkackt. Die haben es ja versehentlich veröffentlicht und dann wieder zurückgenommen.
Was?
Ja, das hat Philipp zumindest erzählt. Die haben es quasi aufs Knöpfchen gedrückt und dann, oh nein, oh nein. Und dann, das soll eine Überraschung sein. Und dann ist es tatsächlich veröffentlicht worden, ja. Es hat übrigens Mixed Reviews, weil es irgendwie an was an der Geschwindigkeit gedreht werden. Aber zumindest Philipp ist hin und weg. Ja.
Okay. Ja. Gut, und er hat noch eine Frage für uns, ne, Olli?
Ja, und zwar, wie viele Games kauft ihr im Jahr und habt ihr alle davon zumindest angespielt? Darf ich mal jetzt da zuerst? Ich kann es mich kurz halten. Ich habe immer den Überblick verloren. die haben ja schon Body Pressure hier gemacht, dass ich mir alle meine Kassenzettel virtuell raushole und da ich aber überall und nirgends einkaufe, die Dinger, weiß ich nicht. Ich kaufe immer hier und da, wenn Sale ist, dann. Und dann kommt auch diese ganze Krams ja noch über die ganzen Game Pass und Co. rein. Boah, keine Ahnung mehr, was ich wirklich gekauft habe. Und angespielt, ja, manchmal liegt man so auf sich auf Halde. Also nein, die Antwort hat, nein, ich habe nicht alle davon angespielt. Also weiß ich nicht, bestimmt kaufe ich vielleicht 10 Spiele im Jahr oder so. Vielleicht, bestimmt, ja, zum Dreh.
Okay, ja.
Und anspielen davon tue ich vielleicht, 5, I don't know. Wechselt auch von Jahr zu Jahr. Also das dazu meins. Achso, und zu Punkt 2 gehört noch dazu. Und was sind eure Gedanken zum aktuellen Spielüberfluss und was bedeutet diese für die Spielindustrie? Das kann ich nur kurz kommentieren. Das hat fundamental so ein bisschen, also ist meine Wahrnehmung, der Spiele geändert. Man sagt ja immer, man schätzt ja weniger wert. Das ist so ein bisschen wahr, weil man hat ja immer noch so das Next Big Thing, nicht nur das, was bald released wird, das nämlich auch, ne, auf das man hofft und hingehypt ist, sondern hat irgendwie auf dem Riesenpeil ja auch noch das Next Big Thing liegen oder das persönliche Next Big Thing, was ist schon vielleicht alt ist, aber egal. Das ist schwierig ein bisschen, ne? Also es ist Luxus, klar, es ist ein absolutes Luxusproblem, Definition eines Luxusproblems, aber es macht schon mit einem was, ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig und das Spielindustrie haben wir auch schon mal gesagt, die muss nicht nur konkurrieren gegen die Spiele, die jetzt gerade akut im Markt gerade rauskommen, schon schlimm genug, 2023 lässt grüßen, Baldur's Gate 3 Release und so, ne? Und in 2 Jahren oder so GTA 6. aber die müssen auch konkurrieren gegen das, was die Leute schon sich über die ganzen Abo-Dinger und durch günstige Einkäufe der Vergangenheit auf Halde gelegt haben, glaube ich, manchen. Da müssen sie auch gegen angehen quasi oder das gegen ankonkurrieren. Und das macht es nicht einfacher. Ja, das wollte ich noch loswerden. Jupp. Zurück zu euch.
Ja, stimmt. Habt ihr da noch so Service-Games, wo ihr regelmäßig zurückkehrt? Ich glaube, Olli, du spielst ja mit deinem Buddy Frank. Ihr spielt immer noch so Division, oder?
Ja, wo ist das Service-Game? Ne? Das Ding ist abgeschlossen, da kommt ja nichts Neues mehr raus. Aber ja, es ist ein altes Spiel, was immer noch spielen, klar. Ne? Und das ist auch von abhält, was Neues zu kaufen, sozusagen, erstmal, weil es ist Ewigkeiten von hinspielen. Witzigerweise, aber so selten gespielt, hat, glaube ich, die Division 1 mit anderen Kumpels nochmal angefangen und uns jetzt überholt quasi in der Spielstand. Das ist Wahnsinn. Naja, egal. Aber ist so, wie ich sage, ne? Das ist, die alten Spiele sind ja nicht verschwunden, ne? Und die drücken da auch noch rum und sind ja auch übrigens auch durchaus im Sale ja manchmal auch, ne? Naja.
Ja, beziehungsweise da ist ja auch das Problem, dass es halt so eine Aufmerksamkeitsverteilung gibt. Also eigentlich ist ja, der Markt groß genug, dass alle friedlich vor sich hin existieren könnten. Aber wenn es halt natürlich immer im Jahr irgendwie so ein paar tausend Spiele rauskommen, dann gehen halt auch irgendwie, weiß ich, 95% der Titel unter. Die meisten haben es auch verdient, muss man fairerweise sagen, aber manche halt auch eben nicht. Und im Studio hilft es dann vielleicht nicht, wenn das irgendwie nach ein paar Jahren dann nochmal irgendwie entdeckt wird. Also ab und zu hat er sowas wie, kommt es durch einen YouTuber hoch, also zum Beispiel Hand of Blood hat er ja relativ viel, dass der teilweise im Alleingang irgendwelche Indie-Titel irgendwie bekannt macht, für die sich lohnt, ne? Aber viel fällt mir dann auch ansonsten nicht ein. Also es gibt ab und zu mal was, wenn es in den Game Pass kommt, wo ich dann zumindest mal drauf schaue, aber der hat jetzt, also in den Anfangsjahren waren da mehr Perlen dabei, da kam jetzt auch schon ziemliche Grütze bei rum zuletzt. Epic Game Store fing ja auch mit so einem kuratierten Erlebnis an, mit Indies und irgendwas, und da ist jetzt auch eigentlich scheiße. Also zumindest mal so, dass halt alles drin ist. Und bei Steam ist ja eh so ein Algorithmusansatz. Und dann hast du halt diesen Effekt, dass eigentlich der Markt groß genug ist und alle was spielen, aber das Problem in Anführungszeichen, dass die großen Titel halt einfach dann mehr saugen und sich das jetzt nicht irgendwie verteilt. Ist jetzt kein Bus, der voll wäre. Gibt ja genug Kopien von Baldur's Gate 3. Kann ja jeder mitmachen. Ne? Und das ist dann halt eher so dieses Ding, dass halt dann trotzdem immer viel hinten runterfällt, man sich da ein bisschen aktiv drum bemühen muss. Aber und halt natürlich auch viel nicht findet, wahrscheinlich. Ja.
Ja. Mhm. Jan, wie sieht's denn aus? Was hast du denn dieses Jahr so gekauft und gespielt? Kannst du das irgendwie eingrenzen, abschätzen?
Ja, allein, es sind ja immer 100 Spiele oder so, die allein durch das Humble Bundle Choice Abo, dieses Monatsabo, das habe ich einfach seit, weiß ich, 6-7 Jahren am Laufen. Einfach aus dem Grund, weil ich ab und zu mal über so Titel stolper und dann, oh ja, das klingt interessant. Meistens habe ich es dann schon, weil es irgendwie im Jahr 2021 mal im Humble Bundle oder so war. Und dann da halt so ein paar Sachen, also halt auch die restlichen Bundles, wenn ich da irgendwie genug Spiele noch nicht habe. Es kommt auch ab und zu mal vor, aber eher selten mittlerweile. Und gekauft habe ich mir tatsächlich so, ja, so 10, 20, ja, so 10, I guess. Und wenn ich welche aktiv kaufe, dann spiele ich die auch sofort, weil sonst muss ich sie mir nicht kaufen. Also zum Beispiel letztens, die ich mir gekauft und gespielt habe, war halt Baldur's Gate 3, The Pathless, Fort Solis, Solar Ash, Lies of Pi, Callisto Protocol, Lords of the Fallen, EA Rally, also sowas halt. Also wenn ich was hab, dann starte ich es auch dran direkt, ja.
Ja, so bin ich auch. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwelche Spiele hortet, weil die gerade günstig zu haben sind. Es gibt ja so Leute, ach guck mal, Portal 2, nur 5 Euro, ja, dann nehme ich das doch nochmal für die Switch mit.
Ja, wie gesagt, dafür habe ich halt mein Humble Bundle, das heißt, ja. Das ist quasi der Modus, ja.
So ein Typ bin ich aber. Wenn ich was sehe mit einem bestimmten Preis, dann werde ich manchmal wirklich verführt und dann lege ich mir das hin. Oh, das ist ja nur für 5 Euro kann ich ja 3 von kaufen. Ja, also das dann bin ich, ja.
Das ist ein Investment in die Zukunft, ja.
Natürlich.
Werden ja auch wieder teurer, dann kannst du die verkaufen, ja.
Gar klar.
ja, deswegen kaufe ich relativ wenig Spiele. Ich habe ja dieses Jahr auch nicht so viel gespielt. Ich habe gekauft dieses Jahr Diablo 4, Darkest Dungeon 2, Dead Cells, den Return to Castlevania DLC, Starfield, The Last Case of Benedict Fox und Returnal. Also 6 Spiele und das war unter 200 Euro irgendwie. Also war dieses Jahr sehr wenig. Sonst war es schon mal so, dass ich für den Podcast irgendwie jeden Monat ein Spiel gekauft habe. Wobei das ja auch nicht immer Vollpreisspiele waren. Ja. Ja, wie gesagt, ansonsten kaufe ich halt auch nicht auf Vorrat. Dann vielen Dank für eure Fragen, Guldukat und Martin. Und dann würde ich sagen, Machen wir es weiter. Wir haben diesmal keinen Hardware-Teil. Wir gehen direkt über zu den Themen. Und wir sprechen über GTA 6.
Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess.
Da wurde ja vorab ein Trailer angekündigt und dann gab es irgendwie einen Leak. Olli, du hast den Leak gesehen. War das der gesamte Trailer, der geleakt war oder eine Szene daraus oder wie war das?
Nee, also den Leak, den ich da gesehen hatte, zumindest was ich da gesehen hatte, wo du noch zu feige warst reinzuschauen, Lukas, ne? Und ich gesagt habe, keine Gefahr, Lukas, bleib ruhig, atme ruhig, da sieht man nicht viel. Das war einfach eine Handyaufnahme von eigentlich einer Szene, wo man eigentlich die Stadt nur von oben gesehen hat und auch so ein, eigentlich so ein Debug-Fenster, da waren unten so ein paar, da stand nach Parametern aus von irgendeinem Debug-Fenster, da wo unten die Dinger eingeblendet waren, Leistungszahlen oder was auch immer. Und mehr hat man nicht gesehen, das hätte genauso gut eigentlich aus GTA 5 sein können bei dem Bild, das ist vollkommen Wumpe. Hm, man hat okay. Nur erkannt, dass es eine andere Stadt war, aber das war jetzt echt so nur über die Stadt rüberfliegen, so ein Dings, also das war eigentlich überhaupt nicht aufregend, da war keine Cutscene drin, gar nichts. Also zumindest nicht dem, wo ich da geguckt hatte. Ob es was Längeres gab, weiß ich nicht. Vielleicht gab es noch einen anderen, den ich nicht jetzt kenne, wo dann was anderes zu sehen war. Ich kannte nur das eine, wo man gesehen hat, wie einer mit einem Handy was abgefilmt hat, was auf dem Monitor war. Und auf dem Monitor war diese Flyover-Scene oder was immer das war. Entwicklungsfenster mit der Sicht auf die Stadt. So, Punkt. Naja, Und ja, und das macht, ja, das war es eigentlich im Prinzip. Jetzt kann man es wieder weitermachen.
Ja. Ja, und ich glaube, dieser Leak war tatsächlich der Anlass, dass Rockstar Games überraschend den Trailer einfach früher rausgehauen hat. Ich weiß nicht, so 24 Stunden früher oder so, oder einen halben Tag irgendwie so. Und ja, ich war ja noch nachts auf dem Discord und auf einmal kam der Trailer raus. Alle waren schon schlafen. Christina und ich haben uns noch ein bisschen ausgetauscht und haben ein bisschen Hype rumgespuckt. Und ja, das ist so ein 1,5-Minuten-Trailer. Und er bestätigt das, was eigentlich schon vorab berichtet wurde, dass das Ganze in Vice City spielen wird. Konkret in Leonida, was quasi so das Florida-Äquivalent ist. Und es spielt im Gegensatz zu dem alten GTA Vice City, spielt es jetzt halt in der Gegenwart. Das Ganze wird so unterstrichen durch viele Social-Media-Elemente. Also es gibt so viel Footage von irgendwelchen Social-Media-Seiten. Es gibt so CCTV, also so Überwachungskamera-Aufnahmen. Man sieht irgendwelche Szenen, wo Polizisten diese Körperkameras tragen. Und ja, generell sind dann auch irgendwelche Unterschriften dabei. Es gibt noch so Ausschnitte aus dem Fernsehen, dann halt irgendwelche Kommentare, Likes und alles wird so ein bisschen auf die Schippe genommen. Sind ja auch leichte Ziele so, ne? Diese Selbstdarstellungskultur wird so ein bisschen aufgegriffen. Und es gibt auch so Referenzen auf Echtweltbegebenheiten, die stattgefunden haben. Also da sieht man zum Beispiel so eine Frau mit so zwei Hammern, die anscheinend ein bisschen durchdreht. Da gibt es zum Beispiel so ein Video oder irgendwie so ein Alligator, der aus einem Pool gezogen wird. Und es gibt auch so Unterschriften, die sich auf den Leonida Man beziehen. Also man kennt das vielleicht als Florida Man. Das sind dann halt irgendwelche seltsamen Headlines von News, wo dann steht, keine Ahnung, Florida Man running around naked, bit foot guy in the foot oder irgendwas, keine Ahnung. Es gibt halt immer irgendwelche verrückten Headlines so in Amerika. Und das wird hier anscheinend so ein bisschen aufgegriffen.
Ja, also die sagen deswegen Florida Man, weil sie natürlich nicht einen Namen sagen. War das nicht das, weil die irgendwelche Akten öffentlich haben, was die anderen nicht haben? Und dann wird da immer geguckt, was in diesen Polizeiberichten und so weiter steht. Und das sind dann immer diese Überschriften. Deswegen steht da immer Florida, also ein Mann aus Florida, bla bla bla. Ja, ich glaube, das war der Hintergrund, wieso das immer sich da häuft. Also es ist nicht, vielleicht gibt es auch eine Häufung an Knalltüten da, aber das ist unter anderem auch deswegen. Ja.
Ich dachte tatsächlich, dass die Zeitschriften oder die News das mittlerweile auch so als Meme benutzen, weißt du? Also das ist halt
ja, davon kann man gerne auch ausgehen, ja.
Ja, genau, okay. Ja, was sagt denn erstmal zu dem Setting? Olli, ist das was dich abholt? Gefällt dir das?
Absolut. 100 Pro. Es ist, ich bin begeistert. 120%. Wirklich. Also das ja. Ist erstmal, muss man sagen, es ist GTA, wie wir es kennen. Also der Zeitgeist wird jetzt Ära genommen, diesmal die Gegenwart. Und dann spot on wird da gesamte satirische Macht drauf geworfen. Und das ist halt die Gegenwart mit ihren TikTokern, ihren ganzen Kram. Das wird ein großes Thema anscheinend. Also zumindest machte dieser erste Trailer einen Eindruck, ne? Wie du gesagt hast, werden ja viele Sachen aufgegriffen, die in der Realität auch schon so vorgekommen sind, ne? Die Frau mit den beiden Hämmern, die gab's auch im Original, allerdings war sie ein bisschen jünger, aber egal, es war wie sagt man so schön, so eine Karen. So eine Karen mit zwei Hämmern, die ein bisschen da rum ausgetickt ist. Und auch die Alligatorfangen, alles, du findest für jede Szene 1:1 findest du eine Entsprechung in der realen Welt, und das haben sie dann quasi nachgestellt. Und damit, glaube ich, begegnen sie einer Geschichte, die manchen gesagt haben, GTA können ja nichts mehr persiflieren, weil die Gegenwart ist schon verrückt genug geworden, im Prinzip, ne? Und sie machen ja genau das, das ist ja auch ein Statement. Die haben 1:1 jetzt sogar Szenen aus der realen Welt nachgestellt, ne? Wahrscheinlich, um das auch so ein bisschen tatsächlich zu unterstreichen auch und das in einen Twist nochmal zu machen. Und es war einfach, ich fand das so fantastisch, was sie da gezeigt haben. Also ich bin jetzt eigentlich schon gehypt bis zum Anschlag. Ich habe ja GTA 5 auch geliebt und war bitter böse, dass es nie dafür ein Story-DLC rauskam. Und das Ding, oh, also da könnte ich mich da reinlegen, jetzt schon. Und bin sehr gespannt, was sie daraus machen und was das diese Geschichte wird. Das ist ja eine Bonnie und Clyde-Geschichte im Prinzip, ne? Das Pärchen da. Das ist ja de facto moderne Bonnie und Clyde. Also ein Pärchen, was dann auf Raubzüge anscheinend geht. Und ich wette, da wird man einiges erleben. Und ich kann jetzt schon kaum abwarten. Ach, so schön. Ja, das wird
aufmerksam. Also es ist noch nicht bestätigt, meines Wissens. Also man weiß hier, dass die Hauptcharakterin, das wird diese Lucia sein. Aber es gab halt vorab schon Leaks, dass es eben noch einen weiteren Hauptcharakter geben wird namens Jason. Das wird dann wahrscheinlich der Mann sein, den man da im Trailer sieht. Man kennt es ja aus GTA 5 mit den drei Hauptcharakteren und hier jetzt wohl zwei. Ist davon auszugehen zumindest. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es, glaube ich, besser. Weil ich fand in GTA 5, ich fand die Charaktere cool bis anstrengend. Also Trevor fand ich ein bisschen grenzwertig, Franklin fand ich ein bisschen langweilig und Michael war eigentlich ganz gut, fand ich. Aber tatsächlich haben die für mich nicht genug emotionale Bindung zueinander gehabt. Also Trevor und Michael hatten ja irgendwie eine Vergangenheit und das wurde ja auch öfter irgendwie erwähnt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so richtige Freunde sind, sondern es war immer so ein Business-Ding, auch mit viel Streit und so. Und hier im Trailer wird irgendwie auch Trust hervorgehoben, also Vertrauen, ne, dass das wichtig sei. Und ich glaube halt, wenn das ein Liebespaar ist, was jetzt erstmal so aussieht, dass das halt eine ganz andere Möglichkeit gibt, eine gute Story zu erzählen, wo man dann irgendwie auch mehr investiert ist in die beiden Charaktere so. Das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung, ja.
Jo, Jan fehlt noch eine Runde hier. Eine glückliche Runde der GTA 6. Gehypt oder nicht gehypt?
Ja, gehypt nicht tatsächlich. Also ich finde diese Rockstar-Sachen dann interessant und werde es auch spielen, aber es ist nicht so, dass ich dem entgegenfieber.
Staunlich nüchterner Kommentar.
Ja, also. Entschuldigung, ich habe auch, ich hatte ja jahrelang auch, also ich habe mal irgendwann, weiß ich, GTA 4 mal gespielt, dann irgendwann abgebrochen, vielleicht spiel ich es mal zu Ende. 5 habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit, das gab ja auch mal irgendwann, ich glaube letztes Jahr am Weihnachten gab es irgendwie bei Epic kostenlos, habe ich halt da mal gespielt. Das war dann auch solide und das war auch dafür, dass es so ein olles Ding ist, auch immer noch anschaubar. Und jetzt bauen sie halt dann das neue Ding. Aber es ist nicht so, dass ich dann denke, oh ja, hier, Gangster sein, GTA, also, ja.
Mein Gott. Okay, zur Seite, Bengel. Also, das wird geil. ich habe mir aufgeschrieben, Detailreichtum, also was man einfach in dem Trailer sieht, dass da so viele NPCs rumlaufen, so viele Variationen. Also der Trailer ist ja, würde ich sagen, in-Engine auf jeden Fall, ob das jetzt das echte Spiel ist. Gut, das darf man in Zweifel stellen, ne, dass das immer so detailliert und so belebt ist alles. Aber einfach, also Red Dead Redemption 2 war ja schon krass, aber da hast du natürlich einfach nicht diese Menschenmengen und so, wie es halt in unserer modernen Großstadt ist. Und ich finde das sehr einfach krass. Und das gepaart mit der Tierwelt, die man sieht, Animationen fand ich richtig sahnig. Einfach krasse Atmosphäre halt, also in allen Szenen. Ich fand's wirklich sehr, sehr gut. Ja.
Wenn ich nochmal einhaken darf, dass es mich wirklich, ist die unterschiedliche Anzahl an, also wenn diese NPCs es wirklich so gibt wie in den Trailer, ne? Die mit den unterschiedlichen Körperformen alleine schon. Wie viel unterschiedliche Körperformen da vorkommen in einer Szene. Also, das ist die in der Richtung diverse Game, ja. Weil alle möglichen, ja, also von der Fülle her, das, du weißt gar nicht, wie viel Bodymodels die da haben oder sowas. Das ist alles abfeiern. Das war alleine die Strandszene, wo du einmal runterguckst, diese Strandszene, die Leute, die da eine Sekunde lang siehst. Wahnsinn, was da alles aufgefahren wird. Das muss ein wahnsinniger Aufwand auch sein. Es ist wahrscheinlich auch, du weißt, warum die auch immer Jahre, viele Jahre brauchen und wahnsinnig viel Geld da verbraten. Damals bei Redemption 2 ja auch, ne? Weil die unglaubliche Details da reinmachen. Das ist der nackte Wahnsinn wieder. Und die Haare, sind euch die Haare aufgefallen? Das haben sie bei Digital Foundry nämlich auch abgefeiert. Die Haaranimation teilweise. Das ist hat so in der Form noch nicht gegeben, wie die Haare reagieren, wenn die einmal den Kopf rumwirbelt oder sowas auch. Und auch ein paar, es sind wahrscheinlich auch ein paar Raytracing-Aspekte drin, das haben sie dann die Form, die auch fein zerlegt. Bisschen trickreich, wird jetzt nicht unbedingt vielleicht das Nvidia-Raytracing sein, man weiß es noch nicht so genau. Allein schon die Opening-Szene, wo sie sich umdreht im Gefängnis noch, die ist am Anfang im Gefängnis und dreht sich zu ihrer Psychiaterin sein oder Betreuerin bei der Bewährungsgespräch oder so, wo sie sich vom Licht her so wegdreht. Da haben natürlich auch Digital Foundry-mäßig das sekundenweise zerlegt, das Bild oder sowas, wo sie auch mal, na, hier, guck mal da, sich da rauffällt, das ist nicht pre-baked, das ist alles da Echtzeit.
Ne? Ja. Das Schöne ist übrigens, dass Nvidia hatte damit angefangen, hier Raytracing irgendwas und die, weiß ich, die Kinder am Spielplatz plären es ja auch nach. Der letzte Trend ist ja zumindest, dass die Leute in ihren eigenen Engines und auch Unreal Engine den Kram einfach in Software machen, der genauso aussieht und auch nicht langsamer läuft.
Genau. Das scheint hier auch so
stattzufinden. Ja, aber Hardware Raytracing, Klammer auf, was beschissener aussieht, Klammer zu. Und dann gibt es natürlich noch den Technik-Showcase, Cyberpunk, irgendwas. Aber zumindest mal Alan Wake oder so und hat Software-Raytracing, die Unreal Engine mit Lumen hat so ein Software-Ding, das geht zwar auch in den Hardware-Modus, aber es funktioniert auch so. Also das heißt, du musst jetzt nicht alles festbacken, du kannst auch quasi auch Global Illumination und also das heißt, dass du eine Box irgendwo auf eine Erde stellst, dann wird die dunkler und so weiter und Schattenwurf, das funktioniert auch so. Oder zum Beispiel das Avatar-Ding ist auch alles in der eigenen Engine mit Raytracing.
Mhm, genau. Ja. Jo, und das ist eigentlich bemerkenswert, weil mal leicht in die Technik rüberzugehen, das Ding wird ja zuerst für die Konsolen rauskommen. Und es muss eigentlich dann auch von Xbox S, ne, Xbox Series S, bis PlayStation 5 und was da gibt ja eigentlich nur die 3,
also, laufen. Also, vielleicht mal einer. Glaubst du wirklich, das kommt für die S? Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Da bin ich aber mal gespannt, weil ich glaube, die dürfen das nicht auslassen.
Also der Stamm auf der Schiffe. Ich kann einfach sagen, ey, Xbox, wir machen es nicht für die S. Und dann sagt Xbox, ja, okay.
Lass mal abwarten, da bin ich mal gespannt. Also Digital Foundry meinte, das wird dafür kommen, aber natürlich wird es da irgendwie runtergedampft sein und gröbere Auflösung, was auch immer, was sie machen werden. Aber eigentlich müssen sie es machen. Da bin ich mal gespannt. Aber egal, lass mal auch die S mal irgendwie gedanklich außen vor. Sie müssen noch auf diese Hardware-Generation erstmal noch abzielen. Und dafür wird es erstmal rauskommen. Ne? Da können wir mal ausgehen. Und sollte das so das Target-Render sein, was sie jetzt gezeigt haben, wie es auf der PS5 läuft, oder Xbox Series X, ja, wahrscheinlich, ich glaube, waren auch nur 30 Frames nur, ne, ja, klar. Und es war auch hochskaliert, das konnte man auch schon erkennen, es war nicht nativ 4K oder sowas, das definitiv nicht. Was wieder es durchaus wahrscheinlich macht, dass wir, was sie gesehen haben im Trailer, wirklich in-Engine war, im Übrigen, ne. Dann bin ich schon mal gespannt, wie das alles so laufen wird. Und die PC-Version kommt ja dann nochmal eine Ecke später, anscheinend. Ist bisher noch nicht mal angekündigt, aber wir gehen mal von aus, wie es für das letzte Mal sein wird. Und irgendwann wird man uns das Ding nochmal verkaufen, für die dann wahrscheinlich folgende Konsolengeneration nochmal. Das machen sie immer so wahrscheinlich, anscheinend, oder ist ihr Modus operandi jetzt. Aber da bin ich schon mal gespannt, wie das ist. Denn es waren schon einige Sachen drin, die durchaus bemerkenswert waren. Also nicht nur die Menschen mit ihren unterschiedlichen Darstellungen und Renderings und den Haaren und Schlag mich tot. Auch habe sie abgefeiert, der eine Glitzerlack bei dem einen Jeep, wo er da in der Tür stand, ne? Der eine Dude, der mit dem Rasterlocken, der Typ, ja? Mit Rendering, dass das auch relativ aufwendig war, was man da gesehen hat. Da sind so viele Sachen drin, die man eine Sekunde sieht, wo man denkt, oh, das Feature war gut, oh, das war auch gut, oh, das wird interessant. Ne? Und das, da bin ich echt mal gespannt. Also, ja, genug vor Begeisterung geschäumt.
Finde ich auch. Ich habe den Trailer, glaube ich, zweimal gesehen initial. Und dann habe ich mir so ein paar Reactions angeschaut oder was andere Leute so dazu sagen. Und die haben halt einfach Details genannt, die mir überhaupt nicht aufgefallen sind. Ja, eigentlich musst du halt quasi dir das Bild in Viertel unterteilen und dann alles einmal gesondert als eigenen Trailer gucken, damit du wirklich alles wahrnimmst, was da so gezeigt wird. Also das ist einfach vom Detailgrad irre.
Ja. Richtig geil. Die Digital Foundry Jungs meinten, das war noch nie so peinlich für sie, oder so zu äußern, wie oft sie der einen Tante da angestarrt haben, ihr Haar so zurückwirft, die so leicht bekleidet am Pool steht, ne? Die meinten, also wir haben noch nie so lange auf Brüste gestarrt, meinen sie, was eigentlich peinlich ist.
Ja, die hätten aber auch die Autofahrszene nehmen können, da sind die Haare auch in Aktion, da hätten sie sich auf die Titten starren müssen.
Das eine war wahrscheinlich angenehmer, ich verstehe die Präferenz, ja, also.
Ja, aber bei der Autofahrszene hätte man sogar noch ein anderes Licht gehabt, weil das mal einmal von oben kommt. Und
ach, die haben einfach alles gemacht.
Und der Wind, ja.
Ja. Nee, aber es ist war wirklich schon, also es sind so viele. Na gut, ich glaube, wir sind ja bis heute noch nicht mit Analyse von dem ganzen Video mit durch. Und ich bin gespannt. War noch nicht ein zweiter Trailer auch angekündigt? War das schon mal? Ich glaube, war angekündigt, ne?
Ich weiß von nichts. Also das heißt auch offiziell Trailer 1. Also da wird ein zweiter irgendwann kommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob
schon. Trailer 2. Ja, stimmt. Da kam es wahrscheinlich her. Genau, ja.
Ja. Ja, auch gut, seltsam, also, wenn es nur einen einzigen Trailer geben
würde. Das ist sowieso nicht klar. Nee, aber mal gucken, was sie den nächsten raushauen. Also jetzt haben sie es ja offiziell gemacht. Ach so, wegen dem Verschieben nochmal vielleicht zu Anfang, ne? Was du gesagt hast, dass das ja dann vorgezogen hatten, die Mistkerle, so im Mitternacht-Release quasi, ne? Gab auch ein paar sehr enttäuschte Meinungen von den Entwicklern wohl selber. Die hatten sich dann auch geäußert gehabt X, formerly known as Twitter. dass sie sehr traurig waren, dass jetzt der geplante Zeitpunkt und Uhrzeit nicht eingehalten worden ist und dass es eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Also nicht alle im Studio waren begeistert, glaube ich, vom Vorziehen da. Aber ja, Mai, ich weiß nicht. Ich glaube, die können es ja echt gelassen sehen. Also, peng. Ne? Aber nun gut. Aber wir waren echt, aber Überraschung war auf meiner Seite. Ich dachte auch schon, ist das jetzt ein Fake-Trailer? Weil es gab ja oft, also YouTube ist ja voll von Fake-Trailer manchmal auch, wo irgendwas dann steht hier, ja. GTA 6, Punkt, Punkt, Punkt. Wie es aussehen könnte. Oder sowas halt. Wie sie halt immer machen, wenn der Trailer, der Text oben abgeschnitten wird, ne? Und dachte ich mir, hä, ist das echt? Ist das wirklich echt? Und es war echt. Ne? Dachte, okay. Mhm. Gute Überraschung hier zum Arbeitsbeginn.
Ja. Das wird jetzt auch noch eine traurige Zeit, bis es 2025 ebenfalls irgendwann erscheint, schon vielleicht 26 für einen PC, dass man auf jede Menge Überschriften mit, ja, GTA 6 irgendwas klickt und da einfach ist nichts passiert, weil Rocks einfach nichts mehr gemacht hat seitdem. Wir jetzt noch einmal einen Trailer nochmal rauslassen und halt ab und zu was. Und das wird man auch mitbekommen, aber alles dazwischen ist wahrscheinlich eher so, naja.
Ja, und das ist eigentlich der Punkt, der vielleicht noch, wenn ich kurz mal einhaken darf, noch, was Martin ja auch schon sagte, das ist so ewig dauert alles, ne? Wir haben jetzt also schon wieder erstmal ein paar Jahre, bis wir warten müssen, bis es überhaupt rauskommt für Konsole. Es war schon Jahre in Entwicklung, ne? Und dann kommt es auf PC raus. Es dauert alles ewig, ne? Das ist natürlich ein Leiden wieder. Und du kannst jetzt schon sicher sein, wird wahrscheinlich nochmal verschoben und alle tanzen um den Release-Termin herum, weil alle vermeiden wollen, mit GTA 6 beim Release in Konflikt zu geraten, wie damals Weiland bei Red Dead Redemption 2, ne? Wo ja auch alle links und rechts verschoben haben ihre Titel. Es wird wieder ein Fest werden.
Ja. Man kann aber zumindest hier an GTA ganz gut sehen, warum es denn so lange dauert, sowas zu entwickeln, ne? Also das ist ja nicht von ungefähr, wenn da so viel Arbeit reinsteckt.
Ja, aber den verstehe ich. Ja, ja, klar.
Genau.
Aber Jan wollte noch was sagen. Die haben wir ganz abgehakt von.
Ja, ich wollte noch auf eins hinweisen, was halt auch in den Digital Foundry Videos oder was mir auch positiv aufgefallen ist, wieso das halt immer so gut aussieht auf den Trailers, also bei dem Trailer jetzt zumindest, weil die Personen halt auch immer, also ist jetzt nicht so ein NPC, der einfach traurig auf dem Bordstein rumgeht, sondern die sind immer in Gruppen zu zweit oder dritt und unterhalten sich dabei und machen halt Gesten und gestikulieren und deswegen sieht es halt so echt aus. Ist jetzt nicht so ein NPC, eine Idle-Animation, der einfach so stumpf vor sich hinläuft von A nach B, sondern zumindest mal im Trailer, weiß ich, der eine an der Strandszene, der wirft dem irgendwie ein Bier zu und der eine fängt es und so weiter. Also das ist so das Ausmaß an Detailgrad. Ja, was so.
Ja, das ist sowieso Wahnsinn. Wenn du die Strandszene mal anhältst und anguckst, was da alles passiert. Der eine filmt sich selber, der eine filmt deine Freundin, die im Wasser spielt oder was auch immer, was da alles war. Du kannst ja 3 Millionen Sachen da decken, ne? Und wenn die dafür sowas auch vorgesehen haben, dass die, also ich gehe mal davon aus, diese Animation gibt es wirklich, dann haben die da auch unglaublich viel NPC-Interaktion, die da wieder stattfinden wird im Hintergrund. Und das macht das halt eben auch aus, ne? Und das ist dieser Wahnsinn, was da drin steckt. Ich meine, das bei Red Dead Redemption 2 entdecken sie heute noch Sachen, die vorher keiner gesehen hat. Ja? Ist ungelogen so. Ich habe diese Woche erst noch irgendwelche Videos gesehen, wo einer irgendwas entdeckt hatte, was passiert, wenn du das und das machst. Und dann denkst du, okay, muss auch einer mal animiert haben, weil das war schon eine Sequenz, die da abgelaufen ist. Und das ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Und das kann wahrscheinlich, also das, auf dem Niveau kann das, glaube ich, wirklich nur ein Studio auf der Welt. Also, in dem Teil verliebt hat, in dem Wahnsinnsgrad. Ich hoffe, hoffentlich können das weitermachen, weil da müssen die echt einen Geldgeber haben, der das immer finanziert. Aber die können es halt machen, ne? GTA und das Ding ist halt eine Marke, die können sich viel rausnehmen. Das ist übrigens noch ein Punkt, den ich loswerden wollte. Fällt mir gerade ein. Etwas rausnehmen können. Es ist in der heutigen Zeit ja relativ mutig, was sie da teilweise gezeigt haben. Finde ich. Weil es war ja wirklich alles drin. Die ersten konservativen Politiker haben sich ja schon auf X auch empört, ne? Haben wir auch auf dem Discord gehabt, ne? Von wegen hier, unsere Jugend wird verdorben. Ist ungelogen wieder da. Keine Ahnung, welche Jugend da wieder gemeint ist bei diesem Spiel, aber ist ja wieder so. Aber die hauen ja wieder ordentlich raus. Wir hatten 10 in Nachtclubs gehabt, Shake Your Ass-mäßig, hast du nicht gesehen. Die sind wesentlich mutiger, finde ich, als andere, die immer so, ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist, das andere jetzt korrekt ist. Die machen schon irgendwie was, ne? Aber man wird sehen, ob diese anderen anzüglichen Szenen, die es in 5 noch gab, auch wieder so vorkommen, ne? Sag ja so, Stripclub und Co., ne? 5 hat es drinne gehabt noch. 6 hört man wahrscheinlich auch. Mal gucken. Aber die hauen solche Sachen noch raus. Und ich bin gespannt, welche Tabus oder was Tabus, aber polemische Sachen sich doch abbrechen werden, ob sie sich trauen werden. Ja, das bin ich auch sehr gespannt, weil die können es halt einfach das machen. Die trauen sich das durchaus auch. Das ist das der kalkulierte Skandal ist denen nicht fremd, sag ich mal so.
Na, ich hatte noch die Tage den Podcast gehört mit André Peschke und Sebastian Stange. Und die beiden meinten aber, dass sie davon ausgehen, dass sie sich halt nicht an so politische Themen rantrauen. Ja, also man könnte ja Trump wunderbar auf die Schippe nehmen oder irgendwelche anderen politischen Ereignisse, aber das hier ist ja eher so auf der Ebene von dem, was man so privat erlebt und macht sozusagen, also was der kleine Mensch so macht. Und ich fand ehrlich gesagt auch, dass GTA 5 tatsächlich satirisch gar nicht mehr so stark war. Also, weiß ich nicht, da habe ich nicht so viel in Erinnerung, wo ich mir dachte, wow, das ist aber mal pointiert und irgendwie sehr gesellschaftskritisch oder so. Klar, es gab da diese komische Folterszene, die ich persönlich eher scheiße fand, aber...
Und da, wo sie im Zuckerberger-like den Kopf weggesprengt haben?
Ja, genau, das gab's. Ja, aber ich fand, das war jetzt nicht so... Fandst du, das war irgendwie besonders raffiniert? Ich weiß nicht.
Das ist raffiniert? Ich fand schon, dass da einige Sachen drin waren. Also es zielte immer eindeutig auf die Gesellschaft ab, auf was mit der American Way of Life ist und Co. Da war einiges drin, fand ich. Auch mit dem Aktienhandel im Hintergrund, den ja selber auch berumsen konntest bis zum Anschlag da und so. Ich meine, da war genug drin. Also das fand ich schon. Und auch wie Michael zum Beispiel versucht hat, in seiner bürgerlichen Existenz sich zurechtzufinden da und da eigentlich kreuzunglücklich war mit seinen was problematischen Kindern da und seiner Ehefrau. Da steckte vorne bis hinten was drin, fand ich. Also deswegen habe ich es auch so gefeiert. Deswegen war ich auch so unglücklich, dass es nicht weiterging mit dieser Geschichte, weil da hätte ich gerne noch einiges gesehen von. Ich muss auch nochmal durchspielen.
Ja, gut, da hast du dann immer so ein größeres Ganze gesehen und dann immer so gedacht, ja, die Welt, Amerika, Hut.
Ja, hat das dann genau echt, das. Ja, es war schon irgendwie, ich habe es voll gefühlt und das erwarte ich vom Teil 6 auch, dass das von vorne bis hinten die gesamte westliche Zivilisation quasi auf die Schippe genommen hat. Und Amerika halt so als Posterchild davon, logischerweise, weil es ja uns da schon arg geprägt hat. Also ich habe da schon viel gesehen von, ja.
Ich habe mir immer nur gedacht, ja, ach, so ist es, krass. Der Typ war ein Chamäleon übrigens, der battelt auf der Straße, sehe ich jetzt. Er ist halt ein Chamäleon auf der Schule.
Ja.
ja, was ich noch interessant fand, du hast ja gerade schon die Körperformen erwähnt, Olli, dass es so sehr verschiedene NPCs gibt. Und Fahrzeuge sieht man auch relativ viele. Man sieht zum Beispiel den Cheetah auch, den man aus Vice City noch kannte. Aber ich hoffe, und ich gehe auch davon aus, weil das, glaube ich, ein gutes Einkommen sein wird, dass sie sehr viel von diesen verschiedenen Variationen dann auch in ihre neues GTA Online einbringen. Also mit Sicherheit, sie werden bestimmt diese Individualisierung, die man da bieten kann, und auch Monetarisierung, werden sie bestimmt nicht irgendwie sich durch die Lappen gehen lassen. Nee, da bin ich mal gespannt.
Das ist ein Punkt, den sie noch gar nicht angerissen haben. Was wird aus GTA Online? Denn das ist ihre allergrößte und überhaupt die Cash-Cow schlechthin. Das wird noch ein ganz, 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 ganz großes Thema werden. Wir haben jetzt erstmal den Story-Teil gesehen gehabt, aber sagen wir mal ehrlich, die ganze Story-Geschichte ist eigentlich vom relativ unwichtig. Vielleicht für uns wichtig, als Story-Spieler ist das Wichtigste mit, aber die Kohle, die wird nachher verdient in der GTA Online-Geschichte. Und da wird die richtige Marie geschoben nachher. Da wird richtig was abgehen und da wird man sehen, was daraus dann wird.
Genau. Ansonsten, ich habe viele Podcasts zu dem Thema gehört. Ich habe noch den GameStar-Podcast gehört und da meinte der Michael Graf, dass er sich vorstellen könnte, dass diese Social-Media-Elemente, dass die quasi auch spielerisch integriert werden. Also, dass du sozusagen in GTA Online dann filmen kannst, wie dein Buddy gerade einen Superstunt macht oder eine verrückte Verfolgungsjagd hat und das dann irgendwie im entweder internen oder ausgelagerten Netzwerk hochladen kannst. Also, sie hatten ja früher schon ihren komischen Rockstar Social Club, der so ein bisschen verkümmert ist. Aber theoretisch ging das da, glaube ich, auch schon Sachen hochzuladen. Und wenn sie das hinkriegen würden, das irgendwie schlau zu integrieren, das könnte auf jeden Fall auch einiges bringen.
Ja, das wird man sehen, wie sie das noch einarbeiten. Dass es Social Media ein Thema ist, haben wir ja schon gesagt, und war auch offensichtlich, auch zumindest in diesem Trailer. Ob das auch spieltechnisch dann irgendwie verwurstet werden wird, werden wir sehen müssen.
Ja. Ja, Olli hat schon gesagt, es kommt 2025, aber halt erstmal nicht für den PC. Da wird man bestimmt noch 2 Jahre warten müssen, wie Martin auch geschrieben hat. Aber dann kriegen wir immerhin die bessere Variante. Wir kriegen dann schon die gepatchte Variante. Wir kriegen mehr Details. Also ich weiß nicht, die GTA 5 PC-Version, die kam ja auch ein paar Jahre später. Und die hatte dann schon einige Updates und die war generell besser mit mehr Tierwelt, mehr Vegetation, so und so und so. Und das wird dann hoffentlich bei der PC-Variante diesmal auch so sein. Ja, alles klar. Dann machen wir weiter mit den Game Awards.
Welcome to the Game Awards 2023. Now, here's your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley.
Good evening, everyone, and welcome to the Game Awards.
Ja, das ist ja die tolle Show von Jeff Keighley und er hat das wieder gehostet, gemeinsam mit Sydney Goodman, die kennen wir auch schon aus den vergangenen Shows. Und das ging, glaube ich, so 3,5 Stunden, also durchaus lang. Ich glaube, letztes Jahr waren die Game Awards ein bisschen lame, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung oder bin ich bei der Gamescom?
Nee, ich glaube, du bist ganz richtig, weil ich mir auch diesmal spontan dachte, oh, besser als letztes Mal, wobei das letzte Mal mir auch nur so eine schwammige Erinnerung, ehrlich gesagt, war, dass ich nur dieses Gefühl der Enttäuschung noch hatte in mir oder, weißt du, ja, ich glaube, ich habe damals gesagt gehabt, nee, so schlecht war es zwar nicht, aber auch nicht doll oder irgendwie, keine Ahnung, ich will mich jetzt nicht festlegen, wahrscheinlich habe ich das jetzt auch mir nur wieder ausgedacht, aber ich bin der Meinung irgendwie so, da dachte ich, oh, diesmal war es ein bisschen fluffiger insgesamt, das war so mein dumpfes Gefühl, was sich so in mir regte.
Ja, fand ich auch auf jeden Fall. Ich habe einfach mal mir erlaubt, diverse Spiele rauszusuchen, die ich interessant fand. Ansonsten haben wir auch noch viel einfach in einer Liste zusammengefasst, wo wir nur kurz die Ankündigungsdaten sagen oder so, weil von der Menge war das einfach zu viel. Das war erst vorgestern Nacht lief das Ganze erst und ich hätte das nicht geschafft und ehrlich gesagt auch nicht den Bock, mich da wieder komplett durchzugraben und alles mit Details aufzuschreiben. Deswegen unsere Highlights. Es geht los mit der Pre-Show. Und da wurde gezeigt Windblown. Das ist ein neues Roguelike von den Machern von Dead Cells, also Motion Twin, was mich sehr gefreut hat. Das Ganze ist jetzt keine 2D-Pixel-Art mehr, sondern das ist jetzt halt in 3D. Wobei aber irgendwie auch auf so 2D-Comic-Charaktere gesetzt wird. Also das sind so anthropomorphe Kämpfer, also in so einer Fantasy-Welt, also halt irgendwelche Tiere. Man sieht da zum Beispiel einen Wolf, das ist so der Lehrer quasi von denen in dem Trailer jetzt wohlgemerkt. Oder eine Fledermaus oder so ein Axolotl, glaube ich, ist dabei.
Ja, ich würde es also mal so als Hades-Stil bezeichnen wollen, ja.
Ja, die Charaktere, aber nicht die Welt, ne? Die Welt ist dann wieder in 3D. Das ist halt irgendwie so der Unterschied. Also ich finde, das ist nicht so
auch. Also es ist halt so ein gezeichneter 3D-Look, so ein bisschen stilisiert.
Ja, aber Hades ist ja wirklich gezeichnet dann. Und das hier ist ja 2D-Charaktere auf einer 3D-Welt sozusagen, also optisch gesprochen jetzt. Okay. Und das finde ich irgendwie, ich finde es ehrlich gesagt relativ hässlich, die Mischung. Ich finde auch die Grafik teilweise nicht gut in dem Trailer, wenn man das so rangezoomt sieht. Aber würde mich jetzt nicht unbedingt abhalten, das dann zu spielen. Aber bisher fand ich den Trailer richtig nice. Das war halt der typische 2D-Look, den sie bei den Trailern haben. Aber das sind halt auch einfach nur lustige Action-Trailer. Das konnten sie auch in der Zeit extrem gut und das ist auch hier fortgeführt. Aber im Spiel selbst bin ich nicht ganz so überzeugt. Das Ganze ist auch sehr bunt gestaltet, aber ist schon okay an sich. Teilweise sieht man aber auch so Bäume, die dann irgendwie eher so ein bisschen cell-shaded aussehen und dann irgendwelche Dinge, die auf einmal so fett umrandet sind. Also für mich wirkt das nicht so richtig wie aus einem Guss, muss ich leider sagen. Das Ganze ist dann aber tatsächlich von der Perspektive sehr ähnlich wie Hades, ist halt so ein Top-Down-Game. Es soll aber wohl mehr Sprungpassagen bieten, also es gibt so einen Air-Dash, mit dem man sich da fortbewegen kann und das Ganze spielt anscheinend so auf schwebenden Plattformen in dieser Roguelike-Welt. Ich weiß nicht, ob das überall so sein wird, aber so habe ich es verstanden, dass das dann halt, ja, so das mit eines der Hauptelemente ist. Und man kann das tatsächlich alleine spielen oder zu dritt im Koop, was ich ganz cool finde. Und man muss da halt irgendwelche Bosse besiegen, man kämpft gegen die Sentinels, das sind wohl so hauptsächlich so Maschinen und die, wenn man die besiegt, dann bringen die neue Fähigkeiten. Aber gut, finde ich jetzt nicht so besonders, weil Roguelike, das ist halt immer so. Dann gibt es irgendwann neue Waffen und Fähigkeiten und man kämpft sich halt weiter durch. Und das soll 2024 erscheinen im Early Access. Early Access ist ja für viele immer so ein bisschen abschreckend. Aber ich muss sagen, bei Motion Twin war ich da sehr überzeugt von. Ich hatte ja Dead Cells schon im Early Access gespielt. Und die haben so viele Updates gebracht. Die haben auch nach dem 1.0 Release noch Dutzende Gratis-Upgrades gebracht und auch noch einige kostenpflichtig. Und da kann man sich wirklich vom Umfang nicht beschweren und deswegen gehe ich davon aus, dass das hier auch gut supportet wird und dass es ein gutes Spiel letztendlich wird. Nur wie gesagt, stilistisch bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Ja, für euch beide wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig, interessant, oh,
nee,
oder?
Nee.
Ja. Okay, dann machen wir weiter mit Exodus.
The Celestials hunted us down. I knew they'd keep chasing us until they ripped our ship apart. And I had to save her. I led them away from this world, away from her. We both knew the cost of using the gates. When you travel at light speed, time slows to a crawl. It was only days for me, but an entire lifetime passed for her. And in the chaos of those final moments, we never said goodbye.
No, come with me! Guys, please, Tom! I love you.
Our service, our sacrifice, discovers worlds, seeds hope, breaks empires. We are the Travelers.
Ja, das wurde vorgestellt, da hat sich der Tobi auch drauf gefreut. Und du, Olli, bist auch ganz interessiert, sagst du?
Ja, weil es so ein Hauch, das hat auch Tobi übrigens gesagt, schon auf unserem Discord, der bis heute nicht hier ist, weil Weihnachtsshopping und so, Grüße gehen nach New York, meinte, es ist so ein bisschen Mass Effect-Vibe. Sind ja auch ehemalige BioWare-Leute dabei, ne? Wenn ich jetzt ein Tobi wäre, wüsste ich auch, wer hat das nämlich so nebenbei rausgehauen, wer das war. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ja, es war so ein bisschen Mass Effect-mäßig, wenn ich es auch ein bisschen dynamischer fand von der Action her und vom Look her, als das Mass Effect. Mehr so ein Action, ja. Handlung, war Menschheit hat sterbende Erde verlassen und lässt sich in feindselige Galaxie nieder. Und als der Reisende stehlen wir Alien-Waffentechnologie von den himmlischen. Uiuiui. Hier steht nochmal, also hast du jetzt aufgeschrieben, Hard Science, weil Zeitdilatation. Naja, ob das Hard Science
war. Ja, sie bezeichnen das halt so als Hard Science und Zeitdilatation. Dilatation,
ja,
muss ich erstmal nachlesen.
Ich weiß nicht, das war auch der einzige Punkt, der ein bisschen nach Hard Science aussah. Das ist halt, es gibt da Portale. Mhm. Also es gibt eine Sequenz und das eigentlich ist so ein Pärchen, keine Ahnung, die zusammen sind, aber das ist so ein Mann und Frau, ein Team zusammen zumindest. Und die sind auf der Suche nach irgendwas und dann wird die eine, dann finden sie das Gesuchte auch, ist ganz wichtig zum Überleben der Menschheit und dann werden sie von den Aliens so verfolgt und irgendein Punkt haben wir halt die Abzweigung, dass er sich dann quasi mehr oder weniger opfert oder zurückbleibt und sie dann losschickt, dass sie fliehen kann mit dem errungenen Gegenstand oder welcher MacGuffin-Dingens das auch immer sein mag. Aber der Preis ist nicht unbedingt sein Tod, aber er muss dann halt in irgendein Tor rein oder wo Lichtgeschwindigkeit halt ist und dann halt Sekunden, Jahr dauern, man kennt das im Effekt ja. Und dann viele Jahrzehnte vergehen und dann kommt er quasi wieder zurück und hat natürlich alles sich ein bisschen verändert und von da geht's dann wohl irgendwie weiter. Und man wird sehen, was dann alles allen Leuten geworden ist und sowas. Das ist immer auch noch ein Punkt zu spielen. Ne? Ja, und diese beeinflusst man die Zukunft von Generationen. Vielleicht gibt's auch häufiger, dass er häufiger durch diese Tore dann durch muss. Jo, und dann muss man gucken, ne, was daraus wird. Übrigens vorgestellt von, spreche ich das richtig aus, Matthew McConaughey. McConaughey? Ich kann den nicht aussprechen.
Das ist einfach aus, weg.
Matthew. Unser Kumpel Matthew. aus dem wunderbaren Science-Fiction-Film mit dem schwarzen Loch. Sag mir schnell, wie er hieß.
Interstellar,
das war der. Genau, dieser Matthew McConaughey, der hat ihn übrigens vorgestellt. Also auch da hat der Goeffes wieder geschafft, ein paar Leute zu begeistern oder ranzuholen, die wir jetzt nochmal wieder ein paar Sachen vorstellen und dann mal was präsentieren dürfen.
Ja, fairerweise hat er zumindest was damit zu tun gehabt und stand
nicht random so da. Rolle. Ja. Er spricht die männliche Hauptrolle wahrscheinlich, ne? Oder? Mhm. Spricht er die männliche? Ich glaube schon, dass er männliche Hauptrolle da spricht und hat natürlich gleich so einen lockeren Spruch gelassen, ja, mit Zeitverschiebung und sowas und Zeitdilatation, Lukas, ne? Kenne ich mich aus, meinte er noch so, weil, ne, kommt ja in der Stelle auch vor. Und ja, da haben sie dann wunderbar so ein Tie-In gemacht quasi. Ja, ich weiß es noch nicht so ganz. Ich fand es auf der einen Seite ganz interessant. Es ist durchaus eines, oder das Highlight sogar für mich. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher bei dem ganzen Rest. Es war ein bisschen zu actionmäßig, die Gegner, diese robotermäßigen Dinger. Ein bisschen zu comichaft irgendwie, ich weiß es nicht so. Ganz so Mass Effect Vibes wollten sich bei mir noch nicht einstellen. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. Aber sicherlich war es für mich einer der ja interessanteren Titel dieser Geschichte. Mhm. Noch kein festes Datum übrigens. Man wird sehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es war auch eher ein normaler Cinematic-Trailer. Also sagen wir mal so, ich habe schon Bock auf die Welt. Mehr kann man ja auch nicht da rausziehen aus so einem Trailer. Also von daher, keine Ahnung. Also ich finde, es
sieht ganz interessant am Ende, aus. Ganz am Ende sieht man ja zumindest noch ein bisschen Ingame, ne? Tatsächlich. Und ich finde, ich gucke es mir gerade an, ich finde es ein bisschen langweilig. Es sieht mir ein bisschen zu leer aus, irgendwie die Welt da noch. Aber ist jetzt ein bisschen unfair, vielleicht das anhand so von ein paar Szenen zu sehen. Ja. Oder zu sagen.
Also du hast ja vorhin, also Olli meinte ja irgendwie hier, BioWare irgendwas, ist übrigens der James Olin, ich habe mal zwischendurch nachgeguckt, er war 22 Jahre bei BioWare, angefangen von Baldur's Gate über Neverwinter Nights und zum Schluss die Star Wars Old Republic Sachen. Und gut, vielleicht geht's ja dann storymäßig in die Richtung. Schauen wir mal.
Jo. Der Drew Capuchin ist, glaube ich, auch beteiligt. Hatte ich noch aufgeschrieben. Ich glaube, der Tobi war einer, der den gefeiert hat.
Genau. Das stimmt, ja. Ja, ja.
Ja, wenn nicht, ja. In der nächsten Folge kann er einfach dann sagen, ja, wir haben das blöd erzählt, ne, kann das Gegenteil dann behaupten.
Genau. Also, genau.
20 Minuten Exodus dann von Tobi.
Perfekt. Ja, interessant wäre noch, dass das mit der Unreal Engine 5 gemacht wird. Und das ist unter anderem unterstützt von Wizards of the Coast und Hasbro, dem Spielehersteller. Wizards of the Coast, das sind ja die Magic-Macher. Deswegen bereitet mir das ein bisschen Sorgen. Also ich habe ein bisschen nachgelesen, es gibt bei IGN ein sehr gutes Interview, das kann ich gerne mal verlinken. Da sagen sie, dass es Singleplayer sein wird, weil ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es in so einen Multiplayer-Grind abrutscht. Aber sie meinen, ja, nee, das ist jetzt das erste Spiel und da machen wir Singleplayer und dann mal schauen, wie es so läuft. Weiß ich nicht.
Ja, dann Anthem 2.
Ja, so ungefähr, ja, die Angst habe ich. Aber okay, muss man sehen. Es gab auch noch einen anderen Trailer übrigens, nochmal eine lange Variante davon, das verlinke ich auch nochmal. Ja, okay, dann machen wir weiter mit Kemuri, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist ein Spiel, das vorgestellt wurde von Ikumi Nakamura, wie der Olli mir aufgeschrieben hat. Und das ist ihr erstes Projekt. Sie war vorher wohl bei Ghostwire Tokyo mit am Start. Und jetzt war sie da auf der Bühne, ist ein bisschen rumgehüpft und hat ein bisschen die Japan-Girl-Klischees bedient. Und es wurde ein Cinematic-Trailer gezeigt. Und das scheint so ein bisschen ja so Urban Culture zu sein. Also so japanische Großstadtjugend trifft auf irgendwelche Monster. Und das Ganze ist wohl ein Action-Adventure. Das ist bisher nur ein Cinematic-Trailer, wie gesagt, deswegen ein bisschen schwierig zu sagen. Und diese Monster, das sind diese Yokai. Die kannte man zum Beispiel auch aus dem Souls-like. Oh, wie heißt der Scheiß nochmal?
Neo.
Ja, dankeschön. Genau, da gab es auch diese Yokai. Genau. Und man muss die halt irgendwie jagen und deren Kräfte sammeln. Und dazu wurde noch genannt, auf deren Seite das sogenannte Fox Window. Und das ist quasi die Geste, wie wenn du die Finger zur Kamera machst sozusagen. Das hat sie auch auf der Bühne einmal gemacht. Und dann kann man da anscheinend durchgucken und dann sieht man da die Yokai. Und erst, muss ich sagen, war ich relativ begeistert, so vom Trailer. Aber je mehr ich über das Spiel gelesen habe, desto mehr war ich angewidert. Deswegen weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Und wann das Ganze kommen wird, ist noch nicht bekannt. Auch nicht für welche Systeme. Also das wird wohl noch eine Weile dauern, denke ich mal. Ja.
Ja. Also ein bisschen so vom optischen Ziel ist so, also so ein bisschen Fortnite-Einschlag hat ja jedes Spiel. Also ich würde es mal so als Ghostwire Tokyo, Jet Set Radio, also diese Fun-Open-World-Sachen von einer Dekade oder so. Ungefähr so sieht das für mich ein bisschen aus. Ghostwire Tokyo hat es ja sehr, sehr oft geregnet und war sehr oft dunkel. Und hier ist eher so Abenddämmerung und ein bisschen flippiger und hipper. Aber die Geister sind halt trotzdem irgendwo im Hintergrund. Ja.
Aber weißt du nicht wirklich, was es wird. Ne? Also das ist für mich war da noch zu wenig zu sehen, was es eigentlich werden wird, das ganze Ding. Ja. Kann ich mir nicht wirklich was drunter vorstellen. Ikumi Nakamura eigentlich deswegen bekannt, weil sie halt ein Darling war auf der damals, war das die, war auch Games Award oder war es noch eine E3? Ich weiß es gar nicht mehr, aber da haben sie alle sofort ins Herz geschlossen. Seitdem muss sie einmal mal auf die Bühne und ihre Signature-Move hat sie immer, wo sie auf einem Bein steht und dann irgendwie die Arme so hochhebt, irgendwie Irgendwie meinst du es jetzt auch jedes Mal machen zu müssen, ne? Aber anscheinend warten alle drauf. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf gewartet, aber sie hat's gemacht. Das man nebenbei erwähnt. Also man kennt sie mittlerweile. Sie hat sich damit jetzt irgendwie dann ihren Platz auf den Tribünen dieser Gaming-Welt quasi mit erobert.
Also ich fand die richtig unangenehm, weil die da eben so rumgezappelt hat und so dieses Klischee bedient hat. Ja, ich bin ein Hater, aber ja, okay, mehr gibt's nicht zu sagen. Nein, ich fand, das war halt einfach übertrieben, dass sie da nicht nur eine nette Geste macht, die dann beklatscht wird und sie dabei sich darüber verschüchtert, niedlich freut, aber gleichzeitig weiß, dass sie das schön bedient hat, sondern sie macht halt einfach 12 davon. So, das,
bist du so alt und bitter geworden, Lukas? Was ist los? Vielleicht ist sie einfach so.
Ja. Voller Hass, ja.
Ja.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar No Rest for the Wicked. Das ist von Moon Studios, das sind die Ori-Macher. Das Ganze wird ein Top-Down-Action-RPG. Und storymäßig ist es wohl so, dass man eine heilige Kriegerin spielt, die ein Königreich beschützt. Und das ist wohl irgendwie, da ist gerade der König jetzt gestorben, dann gibt es einen Nachfolger und gleichzeitig wird das Land irgendwie von Pestilenz bedroht. Und das scheint dann auch so die Umwelt zu korrumpieren. Und man muss dann selbst eben da versuchen, für Ordnung zu sorgen. Und wie das Setting, das ist halt ein bisschen düster, so ist auch die Welt. Wobei ich ganz interessant fand, dass einerseits das teilweise halt so dunkel ist und irgendwie regnerisch und ungemütlich. Tatsächlich haben sie trotzdem sehr viele kontrastreiche Effekte. Also das kennt man schon aus Ori, dass es teilweise farblich sehr wild ist. Und irgendwie behalten sie das hier teilweise bei. Aber trotzdem wirkt es halt irgendwie ein bisschen ernster und bedrohlicher. Finde ich eigentlich interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich es so richtig feiere, ehrlich gesagt. Aber es gibt auf jeden Fall Szenen im Trailer, die wirklich gut aussehen. Muss man echt sagen. Und man sieht auch, dass es so Traverse gibt. Also zum Beispiel gibt es so eine Szene, wo man so eine Leiter hochklettert. Und dann hat man auch wirklich eine tolle Sichtweite. Man sieht irgendwie verschiedene Ebenen sozusagen der Welt. Am Ende zoomt die Kamera auch nochmal raus und man sieht halt so verschiedene, Advantage Points im Hintergrund. Ist so ein bisschen die Frage, ob das dann tatsächlich alles so begehbar ist oder ob das jetzt einfach nur für den Trailer so gemacht war. Weil mir gibt das irgendwie so ein bisschen Dark Souls-Vibe. Weißt du, bei Dark Souls wurde das ja auch immer gelobt, so, dass es halt so eine zusammenhängende Welt ist, die dann irgendwie nach und nach bereist werden kann und dass man dann auf einmal irgendwo steht, wo man feststellt, ach, da hinten war ich ja auch schon oder kann ich da überhaupt noch hin? Und wenn das so sein sollte, dann finde ich das schon ziemlich cool. Bin ich mal gespannt drauf.
Ja, dazu muss man es aber auch können, das Level-Design. Das ist immer das große Problem der Nachahmer. Also zum Beispiel bei Lords of the Fallen hast du immer eine Abkürzung freigeschaltet. Dann standst du da und hast du dann gedacht, ja geil, hier muss ich nie wieder hin. Was soll ich mit der Abkürzung? Dann bist du aber anders hingelaufen. Also, ne? Ja, also für diesen Aha-Moment oder so, das ist ja die, also bei Dark Souls 2 war ja das Problem, dass eben nicht, das nicht so war. Du bist mit dem Aufzug, von der Hölle nach oben gefahren und auf einmal warst du in der Mühle. Und das war dann immer quasi, du hast dich immer wieder zurückteleportiert, das franzte einfach nur so aus. Und die 3D-Karte von Dark Souls 3 ist ja so ein ineinander, also von Dark Souls 1 ist so ein ineinander geflochtenes Ding. Außerdem waren die Level gefühlt nur 3 Quadratmeter groß, weil du ständig auf die Fresse bekommen hast, weil das noch keiner damals gespielt hat. Und Lords of the Fallen ist ja dann quasi dann, weiß ich, größer und dann irgendwie Kram und deswegen verläufst du dich auch ständig und so weiter. Also allein die Mine bei Lords of the Fallen, die so groß wie Dark Souls 1, ey. Ist es besser? Nein. aber das ist dann natürlich immer die Schwierigkeit, dass oder zum Beispiel hier nehmen wir mal das Spiel mit dem Raben, wo du dich ständig verlaufen hast. Death's Door, was ich durchgespielt habe. Das hast du aber auch aufgehört, weil du nach 20 Minuten nicht mehr weißt, wo du hin solltest. Und, ja. Ne, und das ist dann halt auch immer die hohe Kunst, das dann irgendwie so zu machen. Also, dass man es halt auch irgendwie so sich nicht dumm dabei fühlt und trotzdem irgendwie durchs Level kommt. Durch magische Hand des Game Designs.
Stimmt, ja, dann ist es optimal gelaufen, ja. Ja, da muss man mal sehen, ob das wirklich so klappt. Aber nicht nur das erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls, sondern auch die Kämpfe tatsächlich. Also das Ganze soll auch laut deren Beschreibung eher so ein bisschen Gewicht haben und Taktik erfordern. Also dass man nicht einfach buttonmashend da durchrennt, sondern dass man halt ein bisschen gezielter kämpft sozusagen. Und es soll auch zusätzlich noch so zu den ganzen Stresssituationen ein bisschen entspannendes Zeug geben, was man heutzutage so braucht in solchen Games. Also Angeln, ganz klar, immer mit dabei, ganz beliebt. Dann Kochen und tatsächlich auch Housing. Also man soll die Möglichkeit haben, sich da irgendwie ein Heim einzurichten. Und das Ganze bietet auch einen 4-Spieler-Online-Koop, wenn man das möchte. Also da kann man im Notfall auch mit Freunden da ein bisschen durchlaufen. Und es soll noch mehr gezeigt werden am 1. März in der Wicked Insight. Ja, mal schauen, was man dann so zu sehen bekommt. Und es ist noch nicht bekannt, wann das Spiel erscheinen wird, muss noch angekündigt werden, aber es ist davon auszugehen, dass es nicht für die PlayStation kommt. Weil Moon Studios war ja in der Vergangenheit schon mit Xbox irgendwie verbandelt und ich hatte jetzt nochmal geschaut, ob es für PlayStation schon angekündigt ist. Nein, ist es nicht und auch Ori gibt es bis heute nicht für die PlayStation. Deswegen glaube ich nicht, dass da was passieren wird in der Richtung.
Eilmeldung, es kommt für die PlayStation.
Ah, okay.
Ich bin nämlich gerade auf der Internetseite von denen, also die haben es angekündigt für Steam, Xbox, PlayStation und der Link geht auch direkt in den PlayStation Store. Also es kommt am 1. März für die gerade genannten Systeme.
Okay, ich hatte das vorhin gesucht auf deren Internetseite. Ich war auf Moon Game Studios, aber die Seite
ging nicht. Wo bist du denn? Die gibt's nicht. Du musst auf Ori the Game und dann wird verlinkt norestforthewicked.com. Die haben nämlich für ihr Studio keine eigene Internetseite, sondern nur für die Spiele immer an sich. Und da steht dann drin, bla bla, ist verlinkt, Steam, Xbox, PlayStation. Ja.
Ah, okay, ja. Sehr gut. Danke für die Live-Korrektur. Das ist gut. Okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Game. Das heißt, The Casting of Frank Stone. Wird anscheinend eine Frankenstein-Adaption, würde ich jetzt mal anhand des Namens sagen. Das war ein Cinematic-Trailer. Und das wird im Dead by Daylight-Universum spielen. Dead by Daylight ist ja normalerweise so ein reines Multiplayer-Ding. Aber jetzt wurde ja halt Supermassive Games beauftragt. Oh, was haben die in der Vergangenheit nochmal gemacht? The Quarry, glaube ich, haben die zuletzt gemacht. Stimmt das?
Ja, diese ganzen Horror-Sachen.
Ja, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Deswegen frage ich gerade um Hilfe.
Das weiß keiner.
Ja, okay. Genau, die machen halt diese Horror-Games, wo man immer so eine Gruppe von Menschen spielt und dann muss man Entscheidungen treffen und dann, je nachdem, was man macht, sterben welche weg oder überleben halt. Und das scheint hier genau dieses typische Konzept zu sein. Denn hier gibt's halt auch eine Freundesgruppe, die besucht das Dorf Cedar Hills. Und ja, es wird storygetrieben sein und dann soll es auch wieder Entscheidungen und Konsequenzen geben. Also ich glaube jetzt nicht, dass das unheimlich überraschend sein wird, was da so passiert. Aber zumindest vielleicht für Leute, die Dead by Daylight mögen, dass die sagen, hey, ich würde gerne mehr Backstory kriegen zu diesem reinen Multiplayer-Ding. Dann wäre das hier eine Option. Und das Spiel soll 2024 erscheinen. Jo, dann als nächstes OD. Also einfach nur die Buchstaben O und D. Das ist ein neues Game von Kojima Productions. Und das entsteht in Kooperation mit dem Regisseur Jordan Peele. Ich kannte den eher immer so als Comedian. Ich habe gerade mit Olli schon kurz vorher drüber gesprochen, aber der ist anscheinend mittlerweile auch erfolgreicher Filmemacher. Wahrscheinlich seit Jahren. Ich habe halt keine Ahnung. Und es sind diverse Schauspieler vertreten gewesen in dem Trailer. Also Jordan Peele und Kojima waren gemeinsam auf der Bühne, aber es gab halt auch den Trailer. Und da wurde unter anderem gezeigt oder gesagt, wer mitspielt. Das wird Sophia Lillis sein, Hunter Schäfer und Udo Kier tatsächlich, der Deutsche. Und der Trailer war relativ nichtssagend, würde ich mal sagen. Also man sieht halt diese verschiedenen Schauspieler, wie sie irgendwie im Close-Up gefilmt waren, ins Gesicht. Und sie sagen irgendeinen Text, alle das Gleiche, so ein bisschen sektenartig und haben dabei so komische, verformte Pupillen. Also haben da irgendwie so ein Hexagonmuster oder sowas drin. Und die eine hat dann am Ende aber normale Pupillen und reagiert irgendwie ängstlich darauf. Ja, also ich finde, da kann man erstmal noch nichts rausziehen. Es ist halt, wie man Kojima kennt, einfach kryptisch und man muss mal ein bisschen mehr Material abwarten, um überhaupt eine Idee davon zu kriegen, was das sein könnte. Es ist auch noch nicht klar, wann das Ganze erscheinen wird. Und ich glaube, es wird Xbox Exclusive. Also Death Stranding ist ja so ein PlayStation-Ding und ich glaube, dass jetzt Xbox gesagt hat, hey, komm, wir ziehen uns Kojima auch mal zur Seite. Weil das auch extra betont wurde, dass das quasi in Kooperation mit Xbox entsteht. Jo. Ja. Habt ihr da noch irgendwas mehr erkannt oder euch vorstellen können, als ich das jetzt erwähnt habe?
Ja, ist halt Kojima. Also sag's mal so, zumindest die letzten Sachen, die Kojima gemacht hat, die fand ich eigentlich zumindest mal interessant. Also Death Stranding habe ich ja auch irgendwie mit Freude durchgespielt und habe mich 20 Stunden lang durch den Schnee gestapft und mich drüber gefreut, dass ich dann 8 Stunden Cutscenes gucken musste. dieses Video, also das ist tatsächlich nur so ein Teaser-Trailer. Also das ist wirklich nur, was du gesagt hast, das sind Gesichter, die sind halt so Motion-Cap-mäßig aufgenommen. Da haben die tatsächlich so einen Unschärfegrad, weiß ich, das ist so 2 Zentimeter. Das heißt, die Nasenspitze ist scharf und die Augen und der Rest ist unscharf. Diese Hexagonmuster ist die Beleuchtung von vorne. Das ist quasi so die Belichtung von, die sich in den Augen reflektieren. Und ganz am Ende, die Wunder von 4K-Videos, wenn man nicht den gammeligen Game Awards-Stream sich anschauen muss, siehst du nochmal das Gesicht von ihr, da sind die Hexagonmuster weg und man sieht in ihren Augen, in der Spiegelung einen Raum und da geht so eine Tür auf und da fängt es an zu schreien. Also das ist dann quasi so das Kojima-eske dabei. Also ne, muss aber dann, siehst du nicht im krümeligen Game Awards-Stream, muss im 4K-Video gucken.
Ich finde auch so erstaunlich, wie du das einfach so wegdrückst, dass ein guter Buddy Kojima da wieder da, natürlich da war. Natürlich ist er immer da, ist immer da bei Games Awards. Dinger, ne?
Ja, zumindest, zumindest hat er diesmal einen Teaser-Trailer mitgebracht und nicht einen Podcast, den keiner versteht.
Genau. Und ich meine so ein leicht eine Stimme von Göff, von gut und so Göff, ne? Wir haben viel zu wenig heute übrigens den Namen Göff mit Ö natürlich gesagt. Wie seine Stimme so leicht brach vor Rührung, als er Kojima angekündigt hat. Ich hab's richtig gespürt. Ich hab's in meinem Inneren gespürt, in dem Augenblick, als ich das dann mit dem Fullstream nochmal gegeben habe, ja. Also er war selbst ergriffen davon, man hat's richtig gemerkt. Ach, so herrlich. Also, dass man nebenbei ja bemerkt, ja, so das am Rande. Zum Titel selber, ja, ist erstmal noch mysteriös, man erfährt ja meistens erst hinterher, um was es dann wirklich geht bei so einem Titel. Und oftmals ist es dann so, man hat's dann gespielt und weiß immer noch nicht, um was es geht. Aber das ist noch ein anderes Thema für einen anderen Tag. Wir sehen mal, was auf uns zukommt da.
Ja. Ich fand das noch ganz interessant mit der Tür, das habe ich überhaupt nicht gecheckt gehabt, weil die kam dann ja auch durch diese Tür auf die Bühne. Okay, jetzt ergibt das auch immer noch Sinn, warum da diese mystische Tür war. Ich fand es am Ende ein bisschen awkward, muss ich sagen, weil da stand dann Göff, da stand Jordan Peele, da stand Kojima und der Übersetzer von Kojima. Und dann haben die sich kreuz und quer unterhalten, soweit es halt geht. Und während dann Kojima irgendwie 2 Minuten auf Japanisch redet, schauen Jordan und Göff einfach sehr interessiert, schauen sie ihn an und nicken oder versuchen zu suggerieren, dass sie verstehen, worum es geht. Oder als seien sie irgendwie interessiert. Ja, ist immer ein bisschen komisch.
Das ist bei Kojima-Interviews auch immer so. Das ist immer sehr, sehr asynchron.
Genau. Ja, und dann muss man einfach mal abwarten, was da demnächst so gezeigt wird. Jo, okay, dann das nächste Game, das gezeigt wurde, Jan, da haben wir gesagt, erzählst du ein bisschen was zu.
Ja, die 2 Sätze, die man weiß, ja. Also, es ist von Don't Nut Montreal und der Titel nennt sich Lost Records, Bloom and Rage. Und das ist quasi ein typisches Highschool, jetzt Drama möchte ich jetzt nicht sagen, man weiß noch eigentlich überhaupt nichts dazu im Grunde, aber es spielt zumindest nicht in den 80ern wie Stranger Things, sondern so 95, das gibt die Steam-Seite her. Und man hat eigentlich nur so einen, ich sag mal, einen Mood-Trailer bekommen, da ist sehr viel weiches Licht dabei, sehr viel lila. Es gibt, weiß ich, ein bisschen Händchen halten, ein weiterer Sonnenuntergang und ansonsten gibt's nur so diese typischen, ich sag mal, Notizbücher und ja, so ein Coming-of-Age-Ding und viel mehr weiß man eigentlich noch nicht, außer dass es irgendwann gegebenenfalls die Stimmung kippt und auf einmal ein Wald anfängt zu brennen und Dinge passieren. Ich bin grundsätzlich daran interessiert, an so Teenie-Kram aus irgendeinem Grund. Wenn ab und zu noch so ein Cutscene kommt und schöne Singer-Songwriter-Musik kommt, dann ist das ganz meine Welt. Ist ach schön.
Ich sag mal meine Meinung.
Ist okay,
Uli. Verschlägt mir Verrührung, Quatsch und die Stimme, du merkst das. Deswegen habe ich auch neulich Life is Strange Two Colors gespielt. Irgendwie habe ich auch einen Softspot für diese Teenie-Geschichten oder Coming-of-Age-Geschichten und im Hintergrund strammelt eine Gitarre. Warum auch immer, ich höre mir das sonst gar nicht an, aber da passt das meistens. Und hier hoffe ich auch drauf und es passieren übrigens tragische Dinge dabei immer, ja?
Vielleicht ist es die schöne Jugend, die wir nie hatten, Olli. Die holen wir uns
jetzt sein.
Alles, ja, die holen wir uns jetzt alle,
diese, ja,
das ist wieder. Es gab viel zu selten Sonnenuntergänge und Gitarrenmusik im Hintergrund. In das den 90ern, wo ich aufgewachsen bin, da war wenig Gitarrenmusik im Hintergrund.
Ja, ja, tatsächlich. Wir hatten noch keine Gitarren.
Eben. Nee, das gab es damals noch nicht. Wir hatten nur Heinz Erhardt. Das ist sicherlich vielleicht ein Grund, warum so zynische Misskerle geworden sind. Aber ist egal. Dafür haben wir diesen Podcast jetzt hier, der macht uns wieder heile. Vielleicht. Aber das hätte ich so ein Ding, bin ich auch mal gespannt drauf. Ob das so ein bisschen diese Life is Strange Vibes dann wieder fortsetzen wird. Wünschen würde ich es mir. Es ist so ein kurioses Untergenre, das ich mir immer dazwischen noch mal geben kann.
Ja, was noch interessant wäre, ist ja, dass sie nicht ausschließlich in dieser Zeit spielen, dieses Coming-of-Age-Ding, sondern dass sie irgendwie aus Steam-Seite dann 27 Jahre später wieder zusammenkommen. Und man sieht auch im Trailer, dass sie dann eben älter sind. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das quasi mit diesem Coming-of-Age-Ding, ist das quasi nur so eine Art Prequel und dann spielt man halt in der Gegenwart weiter oder wird das vielleicht eine Rückblende sein? Kann ja auch sein, dass es dann quasi von hinten aufgerollt wird. Aber zumindest wird es wohl mindestens zwei Zeitebenen geben, sag ich mal.
Ja. Ja, das ist übrigens ziemlich genau die Handlung, wie auch bei S. Stephen King war, wo sie dann später auch mal zusammenkommen. Ganz üblichen.
Okay. Ja, wann das kommen wird, wissen wir noch nicht. Ist noch nicht bekannt.
Doch, also ich, sorry, ich schaue halt jedes Mal, während du anmoderierst oder irgendjemand was anderes spricht, schaue ich mal die Internetseiten an. Und teilweise steht auf den Internetseiten irgendwie was, was keiner andere übernommen hat. Und in dem Fall steht, Late 24 ist es angekündigt und kommt für Steam, Xbox Series und PS5. Also okay, Ende 24, ja.
Ja, bei Steam steht irgendwie noch Coming Soon. Aber ist ja gut, dass du ab und zu mal noch ergänzende Meldungen hast. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar wurde vorgestellt Marvel's Blade. Das, ist jetzt Blade, der Held aus, von Marvel, der Anti-Held. Und das Ganze wird entwickelt von Arcane Lyon. Und die arbeiten dafür zusammen mit Marvel Games. Und ich hab mir das hier mal notiert. Ich denke mal, das ist die erste Auftragsarbeit für Arcane. Also ich meine, die haben ja, was haben die gemacht? Prey haben die gemacht. Das war ja zumindest eine alte Marke, aber die gehört ja wahrscheinlich Bethesda. Ansonsten glaube ich, ja, mit Wolfenstein haben sie mitgewerkelt, aber das war halt alles so, so Marken halt innerhalb von Gaming. Aber dass die jetzt an sowas arbeiten, ist neu. Und es wird storytechnisch so sein, dass man Blade spielt und der lebt und arbeitet, sag ich mal, in Paris. In der Szene ist es so, dass man ihn sieht, wie er gerade beim Barbier ist. Ne? Ist jetzt nichts Besonderes, sag ich mal. Und man sieht aber tatsächlich wieder diesen typischen Stil, den ich bei Arcane sehr mag. Also fand ich auch bei Dishonored zum Beispiel immer ganz cool, dass das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen unrealistisch aussieht, also so komisch plastisch. Ich finde, die kriegen das irgendwie gut hin, dass es so ein Sweet Spot zwischen realistisch und Comic ist. Ich weiß nicht genau, was sie da machen, aber ich finde das persönlich immer ganz cool. Nur mochte ich halt deren letzte Spiele nicht so, muss ich sagen. Also gut, Redfall ist mal außen vor jetzt, aber Dishonored hat mich nicht ganz so sehr angesprochen. Dann das Deathloop hat mich auch nicht so sehr angesprochen, aber eigentlich fand ich deren Spiele an sich immer ganz cool. Und deswegen hoffe ich, dass das hier eher was wird, weil das Setting spricht mich an. Nur jetzt kommt hier so ein bisschen der Twist. Das wird ein Third-Person-Action-Game. Und normalerweise hat Arcane ja immer nur First-Person-Games gemacht. Das heißt, das ist jetzt wieder so ein Unsicherheitsfaktor, der dann vielleicht mir trotz des Settings irgendwie Sorge bereitet, dass das vielleicht nicht so gut gelingt oder dass sie ihre Spiele nicht mehr so umsetzen können wie früher. Da muss man mal abwarten, wie das so wird. Das Ganze wird ein Singleplayer-Game. Und wann es erscheint, ist noch nicht bekannt. Muss noch bekannt gegeben werden, es sei denn, Jan hat gerade schon parallel irgendwas gefunden.
Arcane bzw. Bethesda, auf die Seite wird nur verlinkt, schweigt sich tatsächlich darüber aus, ja.
Ja. Was meint ihr zum Spiel? Findet ihr es interessant? Spricht das irgendwie an, oder?
Ich bin immer noch Arcane-Freund. Also ich habe, Arx Fatal, das ist jetzt ein bisschen arg weit weg. Also das habe ich jetzt nicht und Dark Messiah jetzt auch. Aber lass mal so, begonnen mit 2012 Dishonored 2, das waren ja die Lyon-Sachen. Und Austin hat ja dann Prey gemacht. Und Deathloop kam wieder von Lyon. Und dann haben sie noch hier das Wolfenstein, das ist ja so ein Unfall gewesen. Und das Redfall war ja auch eher scheiße. Also im Grunde ging es nach Dishonored und Prey bergab. Die Hoffnung ist jetzt, dass sie quasi einfach Geld bekommen haben, um ihr quasi ihre Arcane-Magie irgendwie zu wirken und jetzt nicht irgendeinem Trend und dem Überleben hinterherlaufen. Das würde ich mich eigentlich wünschen für beide Studios. Weil die können beide was. Die müssen dann einfach nur machen dürfen und müssen jetzt nicht, ja, und das muss ich da monetarisieren mit irgendwie coolen Sachen und so. Und ist alles ekelhaft.
Ja, ja, aber ich sage genau das, was ich befürchte. Das habe ich irgendwie auch. Du bist gerade auf dem Discord geschrieben, in einer anderen Diskussion dazu, dass ich das Gefühl habe, weil Matthias damals himself gemeint hat, ja, eigentlich schade, dass sie nicht ein weiteres Dishonored angekündigt haben. Die wollte schon schreiben, ja, die müssen mal was machen, was sich wieder rechnet, weil Dishonored, klar, hat seine Anhänger, unbestritten, aber ich glaube, war nie so der Geldbringer. Das ist ein Grund, warum es auch kein Dishonored 3 gibt. Und die müssen aber was mal finden, was irgendwie cool ist und Geld bringt. Und die suchen immer noch, was Geld bringt, glaube ich.
Hm. Aber Microsoft braucht doch kein Geld. Die haben doch. Die können doch einfach Arcane erlauben.
Keiner hat Geld, alle brauchen mehr Geld. Die brauchen alle mehr Geld. Das ist ja wohl, wo kommen da hin? Die haben, hör mal, sonst würden sie auch nicht wieder bei Bethesda den zweiten Anlauf machen mit dem Creation Club und bezahlen und schlag mich tot. Also, alle brauchen sie mehr Geld, immer mehr. Ist doch logisch.
Ja. Also, noch lasse ich nicht alle Hoffnung fahren. Blade ist ja ein interessanter Charakter. Also, dass der irgendwie in der allgemeinen Popkultur unterwegs war, ist ja auch schon 20 Jahre her. Dann auch Tendenz abnehmend allerdings. Die Welt an sich, soweit ich die doch in so grobe Erinnerung habe, gibt auf jeden Fall genug her. Und da kann auch Arcane dann ihre Stärken irgendwie ausspielen. Also mit irgendwie, weiß ich, Umgebungssachen und Story und lalala. Und das würde ich mir halt wünschen. Und wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, dann hat man ja zumindest nicht irgendwelche, weiß ich, Free-to-Play oder irgendwas Mechaniken drin, hoffe ich mal. wie gesagt, man weiß es nur noch zu wenig. Es gibt halt einen Teaser-Trailer oder einen Announcement-Trailer und das war's. Ich bin hoffnungsfroh und wünsche denen das Beste, weil ich es immer noch mag.
Schön, ja. Ja, ich bin auch lebensfroh und wünsche uns allen das Beste. Gut, dann haben wir als nächstes, Olli, Last Sentinel. Tear it open!
Sentinel, hauptsächlich ein cooler Trailer, würde ich mal sagen, was war eigentlich so, was warum kam und was kam da warum? Leichtes asiatisches Zukunftssetting, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Man sieht da irgendwie eine Gruppe von weiblichen Personen, die sich verbarrikadiert haben mit Kindern, wobei sich dann rausstellen wird, das sind eigentlich Roboter und die werden von außen bedrängt und dann kommt jemand von außen, eine andere weibliche Person, auf ein Cool-Motorrad zur Rettung, schießt die alle um, holt die raus, come with me und ist weg. Und das ist eigentlich der ganze Trailer. Ne? Das ist, wie immer passiert nicht und das alles ist in unsere Zukunft angesiedelt. Ja, Roboter hat schon was da verraten und wirkt alles etwas düster. Es war alles Nachtszenen, Regen, sonst was, ne? Dystopisch. Ja, mehr weiß man nicht. Look war ganz cool. Es soll ein Open-World-Action-Game im dystopischen Tokio werden. Das ist schön. Und du hast so schön geschrieben, in den Notizen übrigens, oppressive Ordnungsmacht. Das klingt hervorragend. Und das ist eigentlich auch alles, was man weiß. Und storyfokussiert. Danke. Also die Optik war echt ganz interessant. Es könnte was werden. Aber da man wirklich so rein gar nichts weiß, es war einer dieser Trailer, wo ne alles irgendwie nicht so wichtig ist. Oder was heißt auch wichtig? Also alles nicht so klar gesagt wird. Joa. Man weiß es nicht. Ne? Und selber wahrscheinlich spielt man diese Rebelle gegen das System oder sowas. Ist vielleicht Angel of Darkness is coming, ich weiß es nicht. Man ist halt immer so ultra coole, overskillte Dame da, die dann ja erstmal umschießt alle und sowas, wahrscheinlich irgendwie. Man wird sehen, wenn man das erste Gameplay sieht, ja.
Genau, das war schon cool, fand ich, dass sie da so stylisch angefahren kommt und alles wegballert. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was hat's damit auf sich, weil, also normalerweise hast du ja Menschen gegen Roboter, das ist so eine klare Linie oft. Aber hier ist es halt so, dass sowohl auf der Seite der Angreifer irgendwelche Roboter vorkommen, aber dann eben auch eine von diesen Frauen da eben auch offensichtlich eine Roboterfrau ist oder Androidin, was auch immer. Deswegen, es könnte ganz interessant werden. Was hat's denn damit auf sich? Welche Rolle nehmen die ein in dieser Welt? Das finde ich ganz cool. Ist ja öfter dann mal so, dass es halt dann irgendwie so auch moralische Fragen aufwirft, wie, keine Ahnung, Detroit Become Human oder so. Das könnte ich mir noch ganz interessant vorstellen. Ja, aber wie du sagst, man muss einfach mehr dazu sehen. Und wann das so sein wird, wissen wir leider noch nicht. Auch nicht, wann es kommt. Da müssen wir uns noch gedulden.
Jo.
Dann zum nächsten Spiel. Den of Wolves. Das ist ein Koop-Heist-First-Person-Shooter. Und der wird von den Machern von Payday und Get the Fuck Out gemacht. Das sind Ten Chambers, die Entwickler. Und das scheint wieder, na, wieder in die gleiche Richtung zu gehen. Wie gesagt, also Koop heißt so, das ist deren Steckenpferd und davon gehen sie anscheinend auch nicht zu weit weg. Aber hier hat das Ganze so ein bisschen anderen Spin. Sie nennen es Techno-Thriller und das spielt in der, ich zitiere, Unregulated Innovation Zone. Und irgendwie ist es da so, dass so, ja, rebellische Kräfte, einschließlich man selbst, irgendwie gegen Deep Learning Security trifft. Und man spielt halt so Söldner in der Stadt Midway City. Und man bekommt von verschiedenen Firmen, Kooperationen Aufträge. Das kann dann gehen von Industriespionage über Diebstahl oder Auftragsmorde. Und der Trailer deutet das auch so ein bisschen an. Das ist halt so eine Verhörszene, wo der eine Charakter in so einem Raum sitzt und von dem anderen ausgefragt wird und offensichtlich irgendwie ja, Probleme hat, weil der andere zu stark ist. Aber dann steht er einfach auf und macht ihm klar, yo, ich hab dich am Wickel so umgedreht. Und ja, ich weiß nicht, ob das In-Game war oder ob das ein Cinematic war. Ich konnte es nicht so richtig erkennen, ehrlich gesagt. Ja, und das Ganze soll so wie deren andere Koop-Games auch so Session-basiert sein. Also du spielst halt irgendwie, kannst eine Runde 20 Minuten spielen oder sie haben geschrieben, kannst auch irgendwie 2 Stunden Zeit verbringen, je nachdem, wie du es halt spielst oder welche Art von Level oder Aufgabe. Ja, wann das Ganze kommt, ist tatsächlich noch nicht bekannt, wird noch angekündigt werden. Ich finde es potenziell interessant, muss ich sagen. Aber ich glaube, man muss halt sagen, ja, ich mag Payday oder ich mag Get the Fuck Out und ich habe Lust auf diese Art Spiel. Also wenn man jetzt nicht bisher mit dem Entwickler nichts anfangen konnte, ich glaube, dann wird das Setting auch nicht unbedingt was rausreißen. Also es ist halt schon wahrscheinlich wieder eine klare Richtung, in die es gehen wird, wie man es halt von ihnen kennt, was so ihr Steckenpferd ist. Und dann werden sie wahrscheinlich nicht zu sehr davon abweichen. Jo. Dann haben wir noch Exoborn. Da gab es nur einen Cinematic-Trailer. Das Ganze soll ein Open-World-Extraction-Shooter werden. Das spielt im postapokalyptischen Amerika. Und man hat natürlich die Exosuits, wie der Name irgendwie schon andeutet. Zusätzlich hat man noch Greifhaken, wo man sich dann an Sachen ranziehen kann. Man sieht es auch im Trailer ganz gut. Und es wurde auch schon betont, dass das Ganze viel Vertikalität bieten soll im Gameplay. Dazu soll es noch äußere Einflüsse geben, wie zum Beispiel Tornados oder Gewitter. Und das soll dann grundsätzlich für Abwechslung sorgen. Ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja, also wenn ich jetzt denke, das ist so ein Extraction-Shooter und ich denke irgendwie an so ein Call of Duty oder so hier, an den, na, wie heißt der, Warzone-Modus. Ja, mein Gott, da gibt's halt auch irgendwelche Gifte und Stürme, ne, das kennt man ja aus dem Genre. Also es muss jetzt für mich nicht heißen, dass ein Tornado auf einmal super krass und innovativ und irgendwie spannend ist und man wird in die Luft geschleudert, sondern es könnte auch einfach nur bedeuten, dass ein Kreis auf der Karte ist und das ist nicht gut, wenn du da drin bist und das macht Schaden. Also ich finde, das ist ein bisschen, steht noch in Frage, wie einflussreich und wie spannend das Ganze sein wird. Und der Entwickler ist Shark Mob. Und das sind die Leute, die auch Vampire the Masquerade Bloodhunt gemacht haben. Das war ja auch so ein Battle Royale. Ich glaube, du hattest das ein bisschen gespielt, Jan, ne? So ein bisschen anprobiert, oder?
Was war der Titel?
Vampire? Bloodhunt.
Das habe ich nicht einmal gespielt. Ich habe es eine Runde gespielt. Dann wurde ich irgendwie, ich bin vom Dach gefallen, wurde ausgesaugt, habe es angewidert, deinstalliert, das Battle Royale-Ding.
Okay. Ja, gut, da kannst du ja zumindest eine Runde auch Exoborn für uns spielen, wenn es soweit ist und das dann testen.
Sehr gerne.
Man könnte dann vielleicht davon ausgehen, dass es Free-to-Play ist. War das bei Bloodhunt auch so oder hattest du noch die Beta gespielt? Ich weiß gerade gar nicht.
Keine Ahnung. Also, entweder ist es Free-to-Play oder es war erfolglos. Wahrscheinlich ist es beides.
Okay. Und ja, mal gucken, wann das hier losgehen wird. Ist noch nicht bekannt. Müssen wir noch abwarten. Ich vermute übrigens, dass es Third Person sein wird, wie auch Bloodhunt. Aber ich hab's nicht rausgefunden. Muss man dann mal sehen. So, das war das Spiel. Und dann wurde noch gezeigt, Jan, Light No Fire.
Ja, Light No Fire, das neue Spiel von Hello Games. Der Sean Murray, der hat quasi hinter der Bühne wurde ihm gesagt, ey, sag einfach, wir arbeiten an irgendwas und verspreche nicht zu viel und dann jetzt, also die bauen die Welt nach. Einfach, das ist einfach die Welt. Also angekündigt ist ein Spiel, also wie gesagt, Light No Fire und es möchte quasi ein Rollenspiel zusammen verbinden mit einer Survival-Sandbox. Und im Video sieht man eigentlich so jede Menge Kram. Also das, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die prozedurale Generierung dem Video aus dem Gesicht springt, aber ein bisschen springt sie ihm aus dem Gesicht. man sieht halt jede Menge Szenen. Also es ist quasi ein herbstlicher Wald. Aus irgendeinem Grund fliegt jemand auf einem Eisvogel herum. Ansonsten gibt's komische Animationen unter Wasser und Türme und bauen sich auf. Die ganze Optik ist so ein bisschen comic-mäßig. Ich will mal sagen, so Siedler-Knuff geht so in die Richtung. Also die Figuren sind teilweise so ein bisschen knubbelig und die Häuser sind so ein bisschen süß. Und
ja,
ja, und meine Lieblingsanimation, jemand hackt mit einer Scheißaxt auf einen Scheißbaum und dann wird irgendwas gecraftet und Ressourcen. Also ich bin jetzt nicht so der größte Fan von dieser ganzen Ressourcenschimmelei. Das habe ich in No Man's Sky auch schon einigermaßen abgefuckt, bis ich meinen Laserstaubsauger hatte und dann das Ressourcensammeln einfach nur so ein grober Laserstrahl und dann lagen die Ressourcen da wie vom halben Berg vor mir. Dann war es okay. Aber dahin muss man auch erstmal kommen. Dafür darf man auf dem Drachen fliegen und weiß ich, die Leuchtfeuer nach Gondor oder so entzünden. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also wenn sie halt jetzt wieder der Megalomanie anheimfallen, da quasi den kompletten Planeten dann irgendwie vor sich hinbauen, das weiß ich jetzt noch nicht. Was dann auch vor allem dieses Zusammenspielen, wenn es denn zusammenspielt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hatte das irgendjemand raus? Das weiß ich gerade gar nicht. Ist es Multiplayer oder ist es Singleplayer?
Ja, doch, ist Multiplayer.
Ach so, ja, okay, noch weniger Interesse dann. Ah ja, hier, Multiplayer erst. Carve Life Together, Entschuldigung, hätte ich auch vorlesen können, den ersten Satz in der Ankündigung. Also, das ist auf jeden Fall das Vorhaben von Hello Games. Also, die haben da zwischenzeitlich mal so ein kleines Knobelspiel gemacht, hier mit The Last Campfire. Jetzt nach No Man's Sky wird einfach die Erde nachgebaut und man kann die dann zusammen bereisen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wieso sie jetzt eigentlich... Ich will jetzt nicht sagen, das gleiche Spiel nochmal machen, aber es ist schon so ein bisschen ähnlich. Oder wie habt ihr das empfunden?
Ja, ein bisschen. Also gut, es ist nur ein Planet, aber er scheint ja deutlich größer zu werden. Die Erde nachgebaut, muss man jetzt sagen, das betrifft halt nur die Größe. Sie bauen jetzt nicht in echt die Erde nach. Ja, ich bin auch noch nicht so ganz überzeugt. Also, weil mich das Setting halt nicht ganz so anspricht. So, es ist schon, finde ich, es wirkt schon ein bisschen erwachsener als No Man's Sky, weil ich fand, No Man's Sky war einfach halt super bunt auf jedem Planeten und ich fand, die Proportionen waren immer weird und komisch. Das ist, finde ich, hier schon trotz der von dir angesprochenen Knuddeloptik schon deutlich besser, finde ich. Also ja, manche Charaktere sind so gedrungen oder wirken ein bisschen seltsam, aber ich finde es schöner insgesamt. Es gibt Mini-Skelette, das würde ich noch betonen. Es gibt so eine Szene, danach läuft so ein großes Skelett und zwei so Kinder-Zwergenskelette laufen daneben, die fand ich sehr süß. Ansonsten, ja, Survival ist auch nicht so meins eigentlich, aber vielleicht ist das ja meins. Mich hat es noch am ehesten an Valheim irgendwie so ein bisschen erinnert. Ich weiß nicht, vielleicht wegen der Farben oder so. Ja, muss man mal abwarten. Aber ich bin zumindest gewillt zu sagen, ey, Hello Games, die haben sich ordentlich zurückgekämpft mit No Man's Sky und jetzt haben sie erstmal wieder ein bisschen, nicht unbedingt Vertrauensvorschuss verdient, aber zumindest kann man sagen, ja, man kann mal wieder in Betracht ziehen, was von denen zu kaufen. Olli, hast du irgendwie eine Meinung zu dem Game?
Ich teile so ein bisschen das Desinteresse vom Jan, als ich irgendwie ein bisschen mit Multiplayer gehört habe und überhaupt und so. Technisch bin ich milde interessiert, was sie diesmal machen werden aus der ganzen Geschichte mit der ganzen Welt da und Kram, weil das klingt ja schon etwas unbestimmt. So Gigantonomie-Projekte sind ja immer so interessant, wie die dann ausgehen. Ich zum Beispiel dieses, was ist das andere? Everywhere oder was dann kommen wird noch irgendwann mal?
Ja.
Ist ja auch noch so ein Raum, was ganz wild werden wird. Ja, man wird sehen. Ich habe da jetzt noch keine große Meinung zu.
Ja, müssen wir auch noch nicht haben, denn auch hier wieder to be announced. Also es gab sehr viele Spiele, wo noch nicht mal ansatzweise klar ist, wann die kommen. Und hier ist es eigentlich genauso. Ich fand noch ganz nett, ich glaube, ihr habt es vorhin schon kurz angedeutet, dass das auf der Bühne so ein bisschen verballhornt wurde, wie er damals quasi No Man's Sky angekündigt hat und wie das irgendwie so interpretiert oder beziehungsweise auch von ihm gesagt wurde, was das für ein tolles Spiel wird und Multiplayer und dann und wie sie sich ja so ein bisschen in Falschaussagen bis Lügen verstrickt haben. Und ja, das haben sie jetzt so ein bisschen aufgegriffen, humorig, sag ich mal, in dem Interview mit Goff. Und das fand ich ganz nett tatsächlich. Und ja, jetzt müssen sie nur delivern, aber ich wünsche ihnen eigentlich, dass es was Gutes wird und dass es erfolgreich wird, weil irgendwie, also nach dem, was sie mit No Man's Sky gemacht haben, habe ich ihnen auf jeden Fall verziehen jetzt mittlerweile, nachdem sie da so viele Updates gemacht haben. Das wurde ja auch in dem Video nochmal gezeigt, glaube ich, ne? Irgendwo bei der Show. Ich glaube, haben sie nochmal alle Updates durchgeführt.
Ja, haben sie alle durchgefallen, über Jahre hinweg, wie ein Zeitraffer war das sogar. Der war natürlich relativ beeindruckend, aber es war schon ganz nice, also das muss man schon sagen.
Ja, Ja, das waren so die Spiele, die ich ein bisschen detaillierter besprechen wollte, aber es gibt noch viel, viel mehr. Ich werde das alles verlinken, aber ich würde jetzt einmal nur kurz die Ankündigungen hier runterrattern. Wenn ihr beide da was habt, dann könnt ihr mir gerne ins Wort fallen. So, es wurde gezeigt, Brothers A Tale of Two Sons, das Remake, das soll kommen am 28. Februar 2024. Und ich glaube, Jan, du hattest da direkt irgendwas, ne?
Ja, ich finde es ein bisschen, weiß ich, vielleicht ist es ja eine Fingerübung, man weiß ja nicht, wie die internen Prozesse ausgehen, aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn ein Studio sagt, ja, das machen wir, das Spiel, was wir vor 10 Jahren gemacht haben, einfach nochmal. Das andere, also das Original Brothers hat so eine Comic-Office, kann man auch heute noch spielen. Ich weiß nicht, ob er da ein Remake gebraucht hat, aber gut.
Ich glaube, bei dem Spiel kann ich es ein bisschen verstehen, weil ich glaube, die hatten damals noch nicht so diesen Erfolg, im Sinne, dass sie so bekannt waren. Ich glaube, das Spiel war damals eher so ein Liebhaberding und ich glaube, jetzt könnten sie es nochmal einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Und deswegen finde ich es tatsächlich hier sogar mal nachvollziehbar. Ich bin ja auch nicht sonst so der Fan von Remakes.
Ja, ja. Wie gesagt, das können sie auch machen. Vielleicht ist es ja auch gut. Ich finde es nur immer so schade, weil es hätte ja auch irgendwie was Neues sein können von den Leuten, die irgendwie ohne Zweifel talentiert sind. Deswegen finde ich es halt immer so ein bisschen schade. Ja, dann machen wir es gleich nochmal. Ja, tschüss.
Ja, das ist wahr. Ja. Okay, dann wurde gezeigt Pony Island 2, Panda Circus, to be announced, keine Ahnung, wann das kommt. Dann The Rise of the Golden Idol, das ist der Nachfolger zu The Case of the Golden Idol, soll 2024 erscheinen. Ich habe mir hier aufgeschrieben Usual June, aber ich vermute mal, die heißt vielleicht Unusual June? Nee, heißt tatsächlich Usual June, okay. Das ist ein Third-Person-Action-Adventure und da sind dann mal wieder so ja, hippe Echtwelt-Charaktere, die in einer Fantasy-Welt unterwegs sind. Ist eher so ein stilisierter Stil. Und das soll 2025 erst kommen. Dann etwas eher Außergewöhnliches, Harmonium the Musical. Das ist ein Spiel, was sich mit Zeichensprache beschäftigt und sich eben auf taube Spieler fokussieren soll oder zumindest denen auch ein schönes Erlebnis bieten soll. Natürlich kann man es auch so normal spielen, weil es hat ja auch Sound. Und sie haben auch viele taube Mitarbeiter, habe ich auf deren Seite gesehen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie das ohne jegliche Expertise machen würden. Deswegen finde ich das schon irgendwie eine ganz coole Geschichte. Wann das Ganze kommen wird, ist auch hier noch nicht bekannt. Dann wurde Thrasher angekündigt. Das wird bezeichnet als Cosmic Racer. Und das ist von dem Menschen, der auch Sampa gemacht hat. Und das soll 2024 erscheinen. Dann World of Goo 2 wurde überraschend angekündigt. Soll 2024 kommen. Für God of War Ragnarok wurde ein DLC angekündigt. Der heißt Valhalla. Der ist gratis tatsächlich und das ist einfach nur ein Roguelike-DLC. Ich glaube, man wird da auch ohne den Atreus unterwegs sein, sondern nur mit Kratos. Und das soll schon am 12.12. erscheinen diesen Jahres. Also wie gesagt, ein Gratis-Update. Dann wurde ein optisch sehr eigenartiges Spiel gezeigt namens Big Walk. Das ist ein Koop-Spiel und das ist von den Untitled Goose Game-Machern. Irgendwie sieht das so, ich weiß nicht, also mit dem Stil konnte ich überhaupt nichts anfangen. Das ist halt irgendwie... Hat mich ein bisschen an Bugsnacks erinnert, so in diese Richtung. So ein bisschen seltsam, komischer Look, Billo. Und auch so inkonsistent zwischen Welt und Charakteren. Also ich habe es nicht gefühlt. Und das soll 2025 kommen. Dann gab es einen Trailer von Sega, der einfach mehrere Spiele auf einmal beworben hat. Und zwar wurden da angekündigt Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage und Crazy Taxi, dass da weitere Spiele in Arbeit sind. Dann wurde gezeigt Lego Fortnite. Ich habe da gerade nochmal geschaut. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das vielleicht vorher schon bekannt war. Aber zumindest ist das wohl jetzt spielbar. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil Lego und Fortnite ist für mich eigentlich so ein perfekter Match. Ja, du kannst halt bauen und dann halt mit Lego-Steinen. Und ich finde, es gab leider selten, oder nee, noch gar nicht, gute Open-World-Bau-Lego-Spiele. Es gab halt diese ganzen Adaptionen von Franchises, also halt Star Wars zum Beispiel. Aber dass die so wirklich ein cooles Bauspiel gemacht haben, habe ich noch nicht gesehen. Es gab mal so ein Open-World-Ding, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Fand ich nicht gut. Und generell wurde auch Fortnite mehrfach beworben, ja, dass halt verschiedene Sachen drin sind. Zum Beispiel so ein Rennspiel von den Machern von dem Fußball mit den Autos. Wie heißt das nochmal?
Rocket League. Kurz.
Dankeschön, Rocket genau. League. Ja, und... generell scheint Fortnite immer mehr ausgebaut zu werden, aber ich vermute mal, dass es nichts Neues ist. Mir war das jetzt relativ neu, dass es halt so eine Plattform wird, so ein bisschen wie Roblox anscheinend. Aber die scheinen da schon länger dran zu sein.
Aber doch, da hat man sogar einen Cast gehabt. Das war der, ich weiß, welchen war das, bei welcher Präsentation, dass das Fortnite ja quasi jetzt ein Framework wird für andere Spiele.
Ah, deswegen da habe ich
gehört. Deswegen haben sie auch diese Unreal, ich weiß gar nicht, wie die Unreal Fortnite Engine, es gibt auch diese Abart der Unreal Engine, die extra dafür gedacht ist, dass du innerhalb dieses mit unglaublich vielen Assets relativ leicht weitere Ergänzungen zu programmieren kannst. Das war doch ein ganz großes Reveal bei Epic. Dass das quasi jetzt ihr Ökosystem okay, wird, innerhalb dessen dann weitere Spiele entstehen. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, vermute ich mal, was da ist.
Ja. Ja, genau. Das scheint so diese Richtung zu sein. Okay, habe ich ehrlich gesagt komplett vergessen. Okay. Dann wurde gezeigt Dragon Ball Sparking Zero. Das scheint so in die Richtung Budokai zu gehen. Also halt einfach so ein 3D-Dragon Ball-Spiel mit 2D-Charakteren aber. Oder zumindest 2D dargestellt. Und da heißt es auch nur Coming Soon. Dann wurde gezeigt Visions of Mana. Das wird ein neuer Teil der Reihe halt und ein Third-Person-Action-Adventure. Soll 2024 erscheinen. Dann Rise of the Ronin. Das wird ein, so wie ich das verstanden habe, PlayStation 5 exklusives Souls-like und soll am 22. März 2024 erscheinen. Dann Jurassic Park Survival. Das scheint so eine Art Alien Isolation sein, also halt, dass man verfolgt wird als Hauptcharakterin, die man da spielt, von diversen Dinos und man anscheinend initial nur flüchten kann. Oh, hier habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wann das kommt. Ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist. Ich nehme an, nicht. Dann Black Myth Wukong, wir haben es vorhin schon erwähnt, das soll am 20. August 2024 jetzt kommen. Mal schauen, ob sie es wirklich einhalten können. Dann wurde angekündigt für Warframe ein ja, neuer Erweiterungsinhalt, sag ich mal, neuer DLC, und zwar Whispers in the Walls. Das scheint auch ja, stilistisch mal wieder ja, ein neues Feld aufzumachen da. Und es wurde auch so ein bisschen betont, wie viel Hingabe die Entwickler da haben, also dass sie halt an irgendwie seit 10 Jahren an Warframe rumbasteln und da immer wieder erweitern. Und das ist schon ganz cool tatsächlich, ja. Und das soll erscheinen, diese Erweiterung, am 13. Dezember 2024. Dann wurde gezeigt Mecha Break. Das ist ein Multiplayer-Game und das sieht so ein bisschen aus wie Neon Genesis Evangelion, also halt haushohe Roboter, die gegeneinander kämpfen oder eben Mechs. Wann das Ganze kommen wird, ist auch hier noch nicht bekannt. Es wurde auch noch gezeigt Tales of Kenzera Zau. Heißt das so? Oh, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Zau, keine Ahnung. Das ist ein Spiel der EA Originals-Reihe, was ja so ein Indie-Game-Projekt ist, sag ich mal, wo halt ausgewählte Spiele unterstützt werden. Und das soll erscheinen am 23. April 2024. Das wurde von irgendeinem Voice-Actor, glaube ich, vorgestellt, soweit ich weiß. Ich versuche gerade, das noch rauszufinden.
Also wer es vorgestellt hat, weiß ich nicht, aber der Entwickler ist Surgeon Studios und die haben sich, eigentlich ist es ein Filmstudio, die haben so Promofilme, Kram, Zuarbeitung, irgendwas Gedöns gemacht. Aus irgendeinem Grund haben die jetzt gesagt, ein Spiel, das machen wir jetzt auch. Also ist ja jetzt nicht grundsätzlich schlecht, also es, hier dieses Kena Bridge of Spirits, das war ja auch ein Animationsstudio, die auf einmal dann irgendein Spiel gemacht haben, was auch erstaunlich solide war. Und vor allem sah es fantastisch aus. Also im Grunde hat es schon gereicht. Man ist so ein bisschen rumgelaufen und man hat halt dann Leuten auf die Nuss gehauen. War dann später überraschend schwer, aber es war halt ein ziemlich kompetentes Spiel dafür, dass es quasi das Erstlingswerk war. Und das ist jetzt quasi auch das Erstlingswerk. Ist ein Metroidvania, so 2D-mäßig. Du spielst so einen dunkelhäutigen Schamanen und machst so Zauber und Bossfights und läufst von links nach rechts und von rechts nach links, von oben nach unten und umgekehrt. Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich gesagt, EA Originals ist ja ein Qualitätsmerkmal. Vor allem, als so Sachen hatten wie Fee, was solide war, Unravel 2 fand ich gut, A Way Out fantastisch, It Takes Two fantastisch, das war auch unter dem Ding. Sea of Solitude, naja, Rocket Arena, keine Ahnung, und Wild Hearts war zum Beispiel absolute Scheiße. Lost Random war gut und Immortals of Oveum war auch gut, aber konnte 3% der Leute spielen, weil es auf einen Unreal unoptimierten Unreal 5 Engine gelaufen ist. Also ich sag mal, ist so Hit und Miss. Ich wünsche ihnen das Beste, dass es hinbekommt, das Erstlingswerk.
Ja. Ich habe parallel mal geschaut, dass der das vorgestellt hat, ist Abu Bakr Salim und das ist der englische Sprecher von Bayek aus Assassin's Creed Origins. Genau. Dann wurde angekündigt tatsächlich, dass Skull and Bones jetzt ein Release-Datum hat, am 16. Februar 2024. Ich habe online da noch zufällig gesehen, es gibt jetzt auch nochmal ein Deep-Dive-Video, nochmal Gameplay-Overview. Das gab es ja damals alles schon eigentlich, vor mittlerweile 1-2 Jahren. Aber ich vermute mal, sie haben einiges überarbeitet, deswegen das nochmal, dass sie das deswegen nochmal zeigen. Aber ganz ehrlich, ich erwarte mir von Skull & Bones immer noch nichts. Ist eher so ein Meme für mich. Dann wurde noch gezeigt The First Berserker Kazan. Das wird ein Third-Person-Action-Game. Und da heißt es auch nur Coming Soon. Dann war Anthony Mackie kurz auf der Bühne und hat angekündigt, dass Twisted Metal eine zweite Season bekommen wird, die Serie. Bei Peacock, hat er gesagt, ist vorigen Dienstag. Dann wurde noch gezeigt Monster Hunter Wilds. Das war ein Trailer, der relativ wenig gezeigt hat, fand ich, weil das war einfach nur Charakter reitet auf einem Chocobo oder wie auch immer die bei Monster Hunter Wilds dann heißen, die Äquivalente, durch die Gegend und ja, man sieht halt ein bisschen die Umwelt, aber es war jetzt kein Kampf, man hat keine Charakter-Customization gesehen, also nichts, was jetzt irgendwie besonders war, außer halt irgendwie ein bisschen kurz die Reise durch die Welt, aber kommt wie gesagt 2025. Dann wurde angekündigt, dass The First Descendant 2024 erscheinen wird. Tempest Rising wurde verschoben auf 2024. Und es gab, wir haben es schon kurz erwähnt, es gab einen Shadow Drop von The Finals. Das ist dann jetzt auf einmal überraschend spielbar. Das ist ja, glaube ich, auch Free-to-Play. Und ja, ihr habt schon gehört, Philipp sagt, es ist gut. Also schaut ruhig mal rein.
Ja, Philipp 120%. Ja. Ich habe übrigens gerade diesen Trailer von The First Descent durchgeguckt. Also ein bisschen so aus, ob sie dem Typ, dem einsamen Chinesen, der Bright Memory zusammengekloppelt hat, einfach die Map von Death Stranding gegeben haben, gesagt, hier, kämpft da gegen eine Schildkröte, was auch immer. Und das hat er gemacht.
Ist witzig, dass du das sagst, weil ich musste auch an Bright Memory denken, weil das halt dieses so ein bisschen übertriebene, glänzige, ja, irgendwie hat mich der Look auch daran erinnert, ja. Schön. Und dann noch zuletzt, Baldur's Gate 3 wurde jetzt für die Xbox released. Aber das Lustige war, Larian war auf der Bühne, um den Preis für Game of the Year entgegenzunehmen. Und Sven Winkel war da in seiner tollen Ritterrüstung. Aber sie haben sich bei allem bedankt, aber er hat vergessen zu erwähnen, dass das für die Xbox jetzt draußen ist. Ja. Fand ich sehr schön.
Ja, hat auch direkte Vertragsstrafe für bekommen. Ja. So, nein, du hast das nicht gemacht. Ja.
Ja, aber ist ja eigentlich äußerst sympathisch, ne? Also finde ich, dass er quasi die Promo-Message halt vergisst. Das war eigentlich cool. Ja, man kann auch insgesamt sagen, dass Baldur's Gate 3 und Alan Wake 2 überraschenderweise für mich so die Gewinner des Abends waren. Ich weiß jetzt gerade nicht. Achso, der Olli hat ja eine Liste gepostet. Kann ich mal kurz reinschauen. Aber die haben beide auf jeden Fall so, ich sag mal, 4 und mehr Awards gewonnen. Und eigentlich war, glaube ich, kein anderes Spiel mehrfach vertreten sonst, oder? Gab es eins, was mehrere bekommen hat? Ich wüsste jetzt nicht.
Naja, Baldur's Gate 3 hat ja indirekt 2 Preise bekommen durch den Preis für den besten Sprecher, ne? Voice Actor und Kram.
Ja, das hätte ich jetzt dazu gezählt. Ja, auf jeden Fall, klar. Nee, ich meinte, gab es noch andere Spiele, die irgendwie viele Preise bekommen haben. Ich glaube nicht. Alan Wake und Baldur's Gate 3. Ansonsten war, glaube ich.
Genau. Und der Rest, der wurde einfach so ein bisschen aufgeteilt, je nachdem, was man gerade so hatte.
Ja.
Also der Treppenwitz, der Treppenwitz fand ich eigentlich, dass Forza Motorsport hier das beste Rennspiel und dann, ja, und hier. Und blind kann man es auch fahren. Ich habe hier auch mit besagtem Philipp mal drüber gesprochen, der hat es ausprobiert, wenn man da, also das sind halt so dann so da so Tongeräusche und dann zuckelte man auf der Geraden immer so von Begrenzung zu Begrenzung. Also wenn man die Strecke kennt, dann hilft es vielleicht so ein bisschen. Aber zumindest mal, wenn man es quasi als Sehender irgendwie ausprobiert, dann ist es eher eine unangenehme Erfahrung. Aber ich möchte es mal, das muss ich mir mal merken, das möchte ich tatsächlich mal sehen, ob das tatsächlich jemandem hilft und ob das geht. Also,
nächsten Donnerstag, Jan, nächsten Donnerstag.
Ja, aber ich bin ja nicht blind, ich muss meinen Onkel fragen oder so. Aber der hat
noch nicht.
Ja, aber dem tun wir ein Lenkrad in die Hand, der hat ja keinen Führerschein aus Gründen. Naja, achso, das ist das nächste Problem. Wie soll ein Blinder eigentlich kennen? Die haben ja auch keinen Führerschein, wir machen den dann. Naja, auf jeden Fall, es gibt einen, den möchte ich da an der Stelle pluggen, ist ein Holländer, glaube ich, der ist irgendwann blind geworden, als er, ich glaube, noch ein Kind war. Und der spielt auf Twitch immer Street Fighter und das nur nach Gehör. Und der ist irgendwie Platin irgendwas gedönst und Street Fighter kann man nach Gehör spielen. Weil du hörst da, wo der Gegner ist, das hört sich anders an und so weiter. Und die ganzen Konter und Denies und irgendwas gedönst, das kriegst du alles auch blind hin, weil das Sounddesign so ist, wie es ist. Ja.
Cool. Verlinke ich nochmal.
Ansonsten ist mir jetzt nicht großartig viel aufgefallen. Also sprich Baldur's Gate, Alan Wake, die beiden großen Gewinner. Alan Wake ist so ein bisschen der, okay, es kam gerade raus, Bias vielleicht so ein bisschen. Ich fand es ja auch super, als ich es gespielt hat. ob das jetzt irgendwie, weiß ich, Best Narrative, also es war schon irgendwie ganz okay erzählt, aber die Story passt halt auch auf eine halbe DIN A4-Seite. Das war irgendwie schön ausgespielt, teilweise auch nicht, muss man fairerweise sagen. Ich weiß jetzt nicht, also das war, also jede Nebenquest in Baldur's Gate 3, aber gut, die haben genug bekommen, von daher lass es das so sein, wie es ist. Ansonsten Best Impact ist Chia, das ist ja dieses neue Kaledonien-Spiel, das habe ich ja tatsächlich gekauft und gespielt auch dieses Jahr, war auch solide für die kurze Zeit, die es quasi andauert. Das ist eigentlich so ein, ich sag mal, von Zelda Breath of the Wild geklautes Gameplay und du tollst dann einfach über so eine Karibik- oder Südseeinsel herum. Und am Ende ist halt zu Ende und die ist teilweise überraschend dark, die Story. Werden auch Hände abgehackt und so. Aber gibt eine Warnung, ganz am Anfang des Spiels. Und das wäre eigentlich noch das, was ich hervorheben wollen würde. Ansonsten habe ich da jetzt keine großartigen Kommentare zu den restlichen Preisträgern.
Ja, sehe ich ähnlich. War vorhersehbar bis akzeptabel. Vielleicht kann man noch sagen, Starfield hat keinen Preis bekommen, was ich irgendwie ein bisschen gut finde.
Ansonsten, hey, Hater.
Naja, sie haben es halt nicht verdient, in meinen Augen. Hat ja nichts mit Hass zu tun. Ansonsten, bestes Ongoing-Spiel, Cyberpunk 2077. Weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht auch mal was anderes gegeben, aber okay, kann man machen, ne? Sind halt immer noch am Start. Kann man zumindest nicht verneinen. Ja. Cocoon hat bestes Indie-Debüt gewonnen. Das hattest du doch auch gespielt, glaube ich, dann, ne?
Das hatte ich auch gespielt, ja. Und ich fand es auch solide, kann aber auch verstehen, wenn es nicht klickt, dann klickt es nicht und dann findet man es halt scheiße. Also, oder weiß ich, bei Metal Hellsinger, das war auch so ein Rhythmusspiel. Wenn es gut ist, dann war es okay. Und wenn es nicht gut war, dann war es halt scheiße, weil es halt einfach frustrierend war. Es gibt ja immer wieder so Spiele, wo man dann halt einfach nicht dahinter steigt oder es irgendwie nicht klickt oder irgendwas. Weiß ich, Avatar, was war dann Spiel? Es hat auch stellenweise, dass man sich einigermaßen schlau fühlt und dann fühlt man sich wieder super dumm, weil es eigentlich komplett easy ist, was man hätte machen sollen. Aber man hat es halt irgendwie seit 5 Stunden nicht mehr gemacht, deswegen vergessen und dann steht man halt wieder da, wie der Depp. Und diesen Grad zu finden, das ist halt auch eine große Kunst von Game Design. Und das klappt halt manchmal und manchmal nicht. Bei mir hat es geklappt, bei manchen vielleicht nicht.
Ja. Ja, ansonsten ist mir eigentlich nichts mehr groß aufgefallen. Ich fand es dieses Jahr, also zum Fazit mal vielleicht, fand ich es ziemlich gut eigentlich, ziemlich solide. Sie haben so ein bisschen selbstreferenziell Jokes gemacht, was ich ganz gut fand auch. Also zum Beispiel war ja der Christopher Judge direkt als Erster auf der Bühne und der hat ja letztes Jahr irgendwie eine 7- oder 8-Minuten-Rede fast gehalten. Und dann wurde er mit Musik von der Bühne gefegt und dieses Jahr haben sie tatsächlich rigoros irgendwie nach zwei Minuten die Musik angemacht und bei ihm haben sie es halt direkt am Anfang einmal so als Bit direkt am Anfang eingespielt und das hat dann quasi etabliert, hey Leute, labert nicht zu lange. Und sie haben auch gleichzeitig das halt aufgegriffen und er hat es nochmal selbst erwähnt, dass er den Rekord aufgestellt hätte und dass andere ihn ruhig versuchen sollen zu schlagen. Und das fände ich halt schön, wenn man dann mitkriegt, derjenige hat gemerkt, dass die Leute das irgendwie ein bisschen nervig fanden und dass er das dann halt humorig aufgreift, das finde ich gut. Und das war halt ja, bei dieser Hello Games-Geschichte auch so, fand ich auch gut.
Ja, Christopher Judge war nur auch speziell, ne? Der hatte gleich mal die Call of Duty-Entwickler gedisst, aufs Härteste.
Stimmt, ja.
Weil er meinte, das ist immer noch, er hat sich kurz gefasst, aber die Call of Duty-Kampagne von diesem Jahr war immer noch kürzer.
Ja.
Und das hat für ein paar bittere Kommentare der Call of Duty-Entwickler gesorgt. Die waren richtig angepisst. Gab da auf X entsprechende Kommentare. Oder also zum Beispiel auch ein bisschen kindergartenmäßig, fand ich. Einer hat zum Beispiel geschrieben, ja, aber wenn ich auf die Metriken gucke, haben wir immer noch mehr als hier God of War oder so. Wo wir auch dachten, ja, du Pfeife, das eine ist ein Multiplayer-Spiel, das andere ein Singleplayer-Spiel. Also kommen wir nicht mit Metriken bei solchen Dings wie, also das hätte man auch ein bisschen souveräner den Diss abhaben können. Er war zwar auch ein bisschen frontig da in der Richtung und manche haben auch im Publikum ein bisschen setzt geguckt, ne? Aber weiß ich nicht, das hätte man auch ein bisschen souveräner wegstecken können, finde ich, als Entwickler. Aber mei, na gut.
Habt ihr da nicht den Zusammenschnitt gesehen, wo die Kamera immer auf Todd Howard war, wenn die anderen Leute für den Preis aufgerufen wurden?
Nein. Nee.
Okay. Vielleicht suche ich den noch raus.
Ja, das wäre schön, den könnte man noch verlinken. Waren das alles nur Szenen, also hatten die mehrere Kameras, die man irgendwo anders dann sehen konnte? Weil eigentlich hat doch...
Wahrscheinlich hat Todd 3 Drohnen gehabt und 5 Kameras im Raum. Mit allen Winkeln haben sie ihn fotografiert. Ist wahrscheinlich ganz gut so, weil ja ist auch nachher hieß, er war ja nach bei der Aftershow-Party auch dabei, wo er neben stand bei manchen Leuten und irgendjemand meinte, das sieht aus wie ein Pappaufsteller. Vielleicht wäre es auch besser, so wenn er mehrere Kameras hat, um das Gegenteil zu beweisen. Weil das stand, dass hier die Leute Pappaufsteller im Arm bei ihm.
Ja, ansonsten. Ja, das war es, glaube ich. War insgesamt gut. Also ich war positiv überrascht. Mir hat es gefallen. Was weiß ich. Ist in Ordnung. Kann man so machen.
Proof bei Lukas.
Ja, ich wollte gerade eine Wertung geben wie Jan, aber 5 von 7 ist ja nicht richtig, weil ich fand es sehr gut.
Deswegen, ja, dann musst du über deinen Schatten springen und die 120% zücken.
Okay, ja, so war's.
Gib nur 12 von 12, 120% oder ich habe jede Sekunde gehasst. Suchst du was aus?
Ja, okay, dann sind wir eigentlich schon durch für heute. Was heißt schon? Ach, ging sogar zeitlich, ne? Haben wir angefangen? 6:30, ja, ist okay. Wir müssen mal gucken. Haben wir in der letzten Folge schon gesagt, mal schauen, inwieweit wir noch eine Folge aufnehmen. Ihr beide habt ja hier das Avatar Frontiers of Pandora gespielt. Vielleicht sprechen wir da nochmal irgendwie drüber, wenn sich das ergibt. Entweder ich mit euch oder Tobi mit euch, je nachdem.
Und notfalls spreche ich mit dem Jan hier ganz intim zu zweit über den Titel, da musst du nicht ran. Wenn der Jan sich traut.
Ja, alles klar. Dann, liebe Zuhörer, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was euch bei den Game Awards am besten gefallen hat. War da für euch was Überraschendes dabei? Fandet ihr irgendwas besonders gut oder hat euch irgendwas auch angewidert? Könnt ihr alles gerne schreiben. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr jetzt noch Feedback oder Kritik habt, könnt ihr das gerne loswerden auf dem Discord. Das ist discord.gg/pcgc oder alternativ per Mail an pcgcpodcast@gmail.com. Und dann schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Den ganzen Tag nur Hody trinken und in Unabox so rumlaufen, oder was?
Ah, so ungefähr.
Ja, okay.
Du hast close to home gehittet.
Ja, ganz close to home, genauso, aber ist ja nur bei einigen, ne? Der eine ist Rindswurst und liegt nur rum oder so. Ich meine, hier, werfe den ersten Stein hier bei unserer Truppe hier, ja? Also das bitte, stimmt. Ne? Also, es ist ja nur weites Feld der Peinlichkeiten. Also, müssen wir ein Game
unterdrehen. Peinlichkeiten. Wir leben unser Leben. Ach, komm. Das hat nichts mit Peinlich zu tun.
Ja, Giosmann, hör auf.
Oh, das war lecker. Ich musste mir jetzt Gyros mit Taxa überbacken und 2 Pizzen bestellen, um die 30 Tragisch. Euro Bestellwert zu knacken, ja.
Achso, hast du morgen auch noch ein Frühstück? Don't Not Material. 4 Highschool-Schülerinnen erleben 1995 Übernatürliches. Das kam in dem Trailer vor?
Nee, ich hab das nachgelesen. Nee, hab ich nachgelesen. Aber das mit Übernatürliches ist so meine Interpretation. Da stand irgendwie, es geht um Secret, Long Buried Secret.
Ach so,
ich habe halt immer noch die Steam-Links dazugefügt, wenn es die gab bei Steam.
Ach so, okay.
Ich da kann man ja auch mehr rausholen.
Okay, du hast einfach nur die journalistische Meisterleistung verbracht, den englischen Satz ins Deutsche zu übersetzen, sehe ich ja gerade.
So macht man das heutzutage, verdammt nochmal. Okay, ich habe bei PC Games gelernt. Was willst du? Ich habe es immer selbst übersetzt.
Und Games Media lernen heißt Siegen lernen, das wissen wir doch. Mein Hauch von Intellektualität zieht diesen Cast, ey.
Hallo, ich habe schon Wittgenstein referenziert heute.
Ja, stimmt.
Aber das war vor dem Aufnahmeboard.
Da war ich auch schon raus, tatsächlich dann.
Hat die stattgefunden, so. Jan? Hat die stattgefunden?
Richtig.
Du bleibst jetzt so dumm, einfach wie du bist jetzt einfach, weil kein Beweis existiert.
Ja, okay.
Lukas, wir arbeiten weiter einfach an Heinz Erde oder so. Wittgenstein
kommt nach
Heinz
Erde. Richtig.
So, es gibt eine Hackordnung der Philosophie und da kommt Wittgenstein deutlich hinterher. Ja, so weitermachen. Ja, ich bin ja nicht wie du, dass ich alles in Steam umlinkt haben will. Ich müsste jetzt echt gucken.
Ja, dann musst du halt mal alle Shops durchgucken.
Alle Shops? Ey, ich habe auch auf eBay gekauft für PS5 gebrauchte PS4-Spiele.
Ja, und? Ja, ist auch eine Historie.
Soll ich das wissen, ey?
Ja, du hast ja
noch jetzt Kastzettel rausholen oder was?
Ja, du hast ja noch ein, zwei Stunden Zeit. Vielleicht brauchst du auch für die Buchhaltung.
Oh, leck mich doch.
Ich wollte gerade sagen, hast du nicht noch die Quittung, die du deiner Frau vorlegen musst?
Ja, schon, aber...
Nee, die versteckt er im gleichen Regal.
Natürlich, ey. Die esse ich auch noch im Laden. Ich guck mal runter, weißt du?
Boah, die Holy-Sachen sind auch die ganzen Quittungen.
Ja, spült man doch gut runter mit einer Runde Holy. Ja.
Ja, ja, ja.
Also ich habe bezogen auf Videospiele und Quittung, ich glaube, das letzte habe ich in den 90ern empfangen.
Wenn Olli bei eBay Kleinanzeigen ein Game kauft, dann fragt er auch nach der Quittung.
Die Barbara Schöneberger.
Ja, Schöneberger, die Schöneberger, Schöneberger.
Ja, ja, die ist ja auch so eine Gamerin durch und durch.
Ja, eben. Sind die deutschen Hardware-Dinger auch so, also die deutschen Spielepreise auch so authentisch?
Ja, ja, 1000 Stunden Farmville.
Naja, das ist ungefähr so, wie wenn ich irgendwie, weiß ich, die beste Taube der deutschen Taubenzüchter verleihen würde, würde ich auch voller Verachtung in die Menge blicken und sagen, so, wer von euch Wichsern hat jetzt die verfickte Scheißtaube da? Ja, hier bitte, hast du da einen Preis.
Ja, stimmt. Ja.
Ja. Kein also. Hecht von Taubenzüchtern. Vielleicht besteht die Hälfte unserer Zuhörer aus Taubenzüchtern. Du weißt es nur noch nicht.
Ja, dann haben wir es aber auch nicht besser verdient. Der Everywhere Launcher hat sich 8-mal geöffnet und lässt sich nicht mehr schließen.
Gut so.
Er ist Everywhere.
Er ist Everywhere.
Danke, Lukas.
Ja, gut. Meinetwegen können wir jetzt anfangen. Hat ja alles keinen Sinn mehr hier.
Ja. Ah, scheiß drauf, komm, fang an hier.
Ich meditiere auch so ein bisschen. Da bin ich wieder
fröhlich. Ab den Mist hier.
Was macht denn der Olli nebenbei? Ja. Der ist so still.
Ach, ja, der hat schon die ganze Zeit nur gechattet hier mit seinen Discord-Freunden. Der redet gar nicht mit uns.
Bist du überhaupt noch in einem anderen Discord noch?
Ja, ich hab welche drin, aber da mache ich nicht viel.
Ja, okay.
Ich hab nur euch.
Sehr gut.
Das war halt mein Zentrum, meine soziale Interaktion.
Wir möchten auch nicht, dass du dich woanders wohlfühlst. Dann könntest du uns ja abtrünnig werden.
Ich kann so viel menschliche Nähe auch nicht ab. Ihr seid das Maximum, was ich aushalten kann, einmal pro Woche.
Ja, und für heute reicht es auch eigentlich schon, ne?
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich muss auch Schluss machen langsam. Ja, ja, ich muss den Hund machen und B, brauche ich, muss ich mit Chili aufwärmen. Aufgabe des Chili ist mir wichtiger als euch. Also.
Sei ehrlich, du willst doch nur die Links haben. Darum geht's dir doch nur. Du willst, dass der Podcast auch geht und dann.
Ich hab den scheiß Link hier. Da bin ich ja einfach ganz verschneiden hier. Dein Dreck hier, dein Podcast, deinen komischen.
Ja, dann fickt euch doch. Dann geht auf den Weihnachtsmarkt jetzt. So.
Ja, genau. Schöne Schlusswerke oder hier, komm.